Willkommen bei Hooked on Topic Folge. Goddammit,
ich habe der Dark Souls
diesmal nicht aufgeschrieben. Genau, Teil 2 der Dark Souls 3. Wir haben beim letzten Mal Soulsborne-Bosse gelöscht, beziehungsweise eigentlich waren es da noch nur Souls-Bosse, denn wir haben uns mit Demon's Souls und Dark Souls 1 und 2 beschäftigt. Bei Demon's Souls ist Maiden Astraea zum Schluss übrig geblieben, bei Dark Souls war es Artorias the Abysswalker und bei Dark Souls 2 war es Sir Alon. Das sind die Bosse, die übrig geblieben sind. Wir machen das wie immer nacheinander, sind wir dran mit dem Löschen eines Bosses und haben noch Bloodborne und Dark Souls 3 vor uns, wo wir ja schon beim letzten Mal gesagt haben, das sind jetzt die Spiele, bei denen die Bosse einfach nochmal deutlich besser wurden.
Ja, also vielleicht nicht im Vergleich, also ich weiß gar nicht, ob ich auch sagen würde, dass die deutlich besser wurden als beim ersten Teil, aber ja, die haben halt die ganzen Phasen und so, deswegen
eigentlich schon. Also gerade wenn du so auf den Schnitt guckst, finde ich, sind sie schon deutlich besser geworden. Ja, also als sie zu Bloodborne gegangen sind, hat man gemerkt, okay, jetzt geht's los mit den Phasen und wo sich die Bosse wirklich nochmal verändern. Und da müssen wir ja gar nicht lang drum herum reden, sondern können einfach mit Bloodborne anfangen. Ist nur die Frage, wer von uns beiden fängt an.
Von mir aus darfst du anfangen. Mir
ist beides dann recht. Dann fange ich an. Und ich muss sagen, dass bei Bloodborne die Versuchung natürlich hoch ist, bei mir direkt mit Ludwig anzufangen. Aber dafür gefällt mir Phase 2 und das Design des Bosses dann doch noch ein bisschen zu gut, als dass ich den gleich am Anfang weghauen wollen würde. Stattdessen nehme ich einfach mal einen der Bosse, der jetzt keinen so krassen Eindruck hinterlässt.
Wollen wir die einmal aufzählen vorher?
Ach, das ist eine gute Frage. Naja, es sind wieder so viele, haben wir beim letzten Mal eigentlich auch nicht gemacht.
Naja, doch, da waren es ja auch.
Aber hier geht's noch, hier geht's noch.
Ja, bei 20 ist okay.
Mach doch einfach mal.
Wir haben hier folgende Bosse: Bloodstuffed Beast, Cleric Beast, Dark Beast, Pal, Father Gascoigne, German the First Hunter, Mikolash, House of the Nightmare, Martyr Logarius, One Reborn, Shadow of Yharnam, Vika Amelia, Witch of Hemwig, Amygdala, Celestial Emissary, Ebrietus, Daughter of Cosmos, Mergos, Wet Nurse, Moon Presence, Rom, the Vacuous Spider, Ludwig, the Holy Blade, Orphan of Kos, Lady Maria of the Astral Clock Tower, Living Failures und Lawrence, the First Vika.
Wunderbar, danke
schön. Oder stellt euch die entsprechenden deutschen Übersetzungen vor. Wusstest du, dass Bloodborne eine deutsche Synchro hat?
Eine synchrone Deutsch?
Mhm. Nee. Ich bin fast auf den Stuhl gefallen.
Wie ist denn die?
Weiß ich nicht. Tom hat die, aber wir waren irgendwie am Telefon und ich habe im Hintergrund Bloodborne gehört und dann plötzlich deutsche Sprache. War so, was? Und der hat das auf Deutsch gespielt.
Das ist mir tatsächlich nicht bewusst.
Ich finde das auch verrückt. Ich will es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Gut, dann fange ich jetzt an.
Insicht? Sammeln mehr Insicht.
Mit den Celestial Emissary.
Wer ist denn das nochmal?
Das ist dieser, ja, sie ist schon mal ein gutes Zeichen, ist dieser große Blob vor Ebritas. Also eigentlich sind so ein paar Leute, die im Garten, diese kleinen Aliens, die im Garten rumrennen und sind dann kommt ein großes Aliens? Alien. Ja, die gibt's ja noch mal im DLC. Das sind dann nur die großen.
Ah, siehst du, deswegen habe ich gerade dachte, das wäre einer.
Nee.
Ja gut, aber dann zieh ich direkt nach mit Living Failures, weil ich wollte tatsächlich Living Failures rauslöschen. Das stimmt, du hast recht, das ist so sehr, sehr ähnlicher Boss.
Ja.
Ist mir gar nicht, noch nie so aufgefallen. Aber das sind so Bosse, die ich halt aus einer Atmosphäre-Sicht und aus einer geschichtlichen Sicht total cool finde, sind halt vom Kampf jetzt sehr lame.
Also vor allem die Living Failures, finde ich, sehen nochmal teilweise richtig cool aus, wenn die Umgebung zu einer Galaxie wird und da so Sachen auf dich runterfallen.
Ja, und das Konzept davon, dass das halt, ne, das sind halt Living Failures und Experimente, die nicht geklappt haben, das so fast so wunderbar diesen Kosmos dieser Geschichte zusammen, wo Leute versuchen, einfach Götter zu bekommen und was passiert, wenn sie das versuchen, dass das meistens kein so gutes Ergebnis hat. Und diese Gegner verbildlichen das wunderbar. Aber ja, du kämpfst halt gegen große Massen von Gegnern und die sind sehr einfach und machen nicht so viel und dann sind sie tot.
Genau. Und ich meine, sie sehen halt auch nicht so krass spannend aus. Sie haben so ein bisschen dieses sehr klassische Alien Gefühl, finde ich, mit diesen blobbigen Köpfen und so. Gut, dann hätten wir die beide schon mal weg. Und dann ist als nächstes, wer ist als nächstes dran? Genau, ja, aber ich meine, welcher Boss ist als nächstes dran? Machen wir mal, es ist faszinierend, dass das gar nicht so einfach ist, hier einfach mal so Sachen wegzustreichen.
So wirklich schlechte gibt es schon ein, zwei, aber nicht so richtig, aber nicht so viele.
One Reborn wäre dann, glaube ich, bei mir als nächstes dran.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ein großer Blob von Gegner, Gegnerleichenteilen und der macht so, weiß ich nicht, der ist so vergessenswert.
Ja, ja, ja. Und er hat noch diese Magier, die um ihn herumstehen, die man vorher platt machen muss. Ja. Und das war es eigentlich. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber halt auch nicht bemerkenswert.
Mikolas House of Nightmare mag ich nicht. Dem rennst du halt hinterher eine ganze Weile. Und dann irgendwann erreichst du ihn und dann fängt ein okayer Bosskampf an, der vor allen Dingen dadurch cool wird, dass er diese Tentakelwaffe hat, wo er wie Bayonetta, wo er Einzelteile von alten Göttern in unsere Dimension beschwört und deren Tentakeln benutzt. Aber das ist halt ein relativ lamer Kampf, mehr gegen einen normalen NPC als einen Boss. Und vorher rennst du ihm halt durch die Gegend hinterher, das fand ich auch nicht so spannend.
Das mit dem Hinterherrennen mag ich aber konzeptuell total gern. Da hätten sie noch ein bisschen mehr mitmachen können, so mit Illusionen und der Traumthematik.
Das ist für mich da, wo auch halt Living Failures ist. Ich mag es halt auch thematisch total gern, nur die Umsetzung war nicht das, wonach ich dann gesucht habe.
Kann ich verstehen und bin ich an und für sich auch dabei. Gut, dann wäre es bei mir als nächstes vermutlich Lawrence the First Vicar, weil das ist einfach ein brennendes Cleric Beast.
Ja.
Und da ist mir das Cleric Beast lieber, auch vom Kampf her.
Ja. Also ganz ist halt, ist nur ein halt, brennendes Cleric Beast ist es jetzt nicht, weil es sieht halt ähnlich aus, aber es ist ja schon ein bisschen anders vom Verhalten.
Ja, naja. Und das hat halt, also was tatsächlich ein cooles Element ist an diesem Kampf, ist, dass der Unterkörper da abbricht und dass der halt irgendwann nur noch so hinterher kriecht. Mhm.
Und dass du ihm ganz am Anfang des DLCs schon auf ihn triffst und ganz sicher ist, dass er dich jetzt angreift, aber genau, er macht gar nichts. Und er liegt
nichts.
So super cool auf diesem Thron. Das ist ziemlich stark, aber war kein sehr guter Bosskampf, würde ich jetzt zustimmen.
Aber Disclaimer, habe ich nie besiegt.
Ich bin jetzt auch kein großer Fan von The Witch of Hemwick, weil das ein Boss-Konzept ist, das wir so schon mehrere Male gesehen haben. Auch immer so in einer ähnlichen Form. So der Boss vervielfältigt sich um ein, zwei und einer von denen ist dann wirklich der, den du treffen musst. Den gibt es auch cooler in Dark Souls 3, fand ich, auch wenn der auch nicht richtig krass ist. Fand ich auch vergessenswert,
Witch of Hemwick. Aber ich mag bei Witch of Hemwick, dass du halt nicht sofort den Boss siehst, sondern erstmal ja nur diese anderen Viecher, die beschworen werden und denkst so, hä, ist das jetzt der Boss, das ist die Witch und nimmt gar keinen Schaden, wenn ich draufhaue. Und dann sind es halt diese kleinen Dinger, die aber dann auch Standardgegner sind.
Es dauert ein bisschen, diesen Boss zu verstehen, was cool ist, ja.
Genau, ja, aber auch da wieder Idee, super gut, Ausführung hätte ein bisschen besser sein können. Finde ich jetzt insgesamt, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig schlimm, den Boss, aber
nee, ich auch nicht. Also, es gibt jetzt keinen Boss mehr, den ich easy
bekommen
würde.
Genau.
Sind da jetzt schon raus.
Ich glaube auch, ja, die Bossqualität ist sehr hoch bei Bloodborne insgesamt gesehen. Dann bin ich wieder dran und würde als nächstes die Amygdala wahrscheinlich nehmen.
Ja, ist halt auch, hat man so schon oft gesehen im Spiel vorher.
Das Viech an und für sich, ja, genau. Und hier ist es dann halt mal ein Bosskampf in einem der Nightmares. Und auch ein okayer Bosskampf, aber auch da hat Bloodborne einfach so viel Stärkeres zu bieten.
Ist das nicht der Boss, der sich auch eine Arme preist oder so? Macht er das nicht auch?
Ja.
Ich meine, da war was, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, doch, irgendwas halt klingelt auch bei mir. Ich kann mich nur noch an den Whistle erinnern, den man in den Kopf reinhaut.
Ist halt auch so ein Ding, wo du viel gegen die Beine dann kämpfst, weil das halt so groß ist.
Ja, aber es ist so spinnenartig, da passt das irgendwie sehr gut.
Ich würde jetzt kein apropos spinnenartig sagen, aber nee, das mache ich noch nicht. Ich glaube, ich würde jetzt mal übergehen zu ist gar nicht so einfach. Also, ich finde ja sowohl als so konzeptuell als auch vom Boss selbst fand ich Mergo Sweatnurse ein bisschen enttäuschend. Man muss dazu sagen, in meinem ersten Anlauf habe ich unter dem Bug gelitten, wo sie nur die ein, zwei Angriffe hatte. Aber auch, dass es das quasi ist ja so, es ist ja nicht der Endboss, aber es ist so ein bisschen der Endboss. Danach kommt ja noch was, aber so von der Kernstory ist das so ein bisschen der Endboss und dass das halt ein Umhang ohne Viech drin ist, die dann dich mit Sensen schlägt, der halt aussieht wie so eine recht generische Darstellung des Todes. Das fand ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt.
Ich mag die Darstellung voll gern.
Ja?
Dieser Mix aus Nazgul und so einem indischen Shiva oder wie diese Gottheit heißt mit den mehreren Armen, die da so auf dich zusäbelt. Aber der Kampf selbst ist relativ einfach, das zum einen. Und ich finde, er sieht schon cool aus und ich mag auch dieses, dass das Ding verschwindet und dann kommt es aus mehreren Ecken auf dich zu. Ich weiß gar nicht, hier fehlt der Funke für mich so ein bisschen.
Das heißt, für mich persönlich hätte es hier mehr Lovecraft-Einfluss geben sollen.
Also, eine Verwandlung zum Beispiel,
ja,
wäre super schon gewesen. Also, wenn das irgendwie rausbricht und dann ist ein riesiger Rabe oder so.
Für mich,
Kram.
Oh Gott. Nee, das ist kein riesiger Rabe. für mich hätte das irgendwie abstoßend sein sollen. Dafür, dass es halt, ne, es zieht dieses Kind heran. Und das ist so ein geiles Konzept, dass du das Kind nicht sehen kannst, weil das ja von einem Gott erzeugt wurde, der nur eine Stimme aus Stimme besteht. Das sind alles so geile Konzepte. Und dann ist es halt, das ist so ein relativ bekanntes Design. Das fände ich halt schade. Das ist so das, was mich stört. Aber wie du sagst, der Kampf selbst ist dann auch cool, aber jetzt nicht so wahnsinnig noteworthy. Deswegen würde ich Mergos Wet Nurse rauslöschen.
Ja. Also, wie gesagt, beim Design sehe ich es ein bisschen anders, aber an und für sich blieb Mergos Wet Nurse halt bei mir auch nicht groß hängen. Auch wenn die Präsentation, wie du da reinkommst, sehr cool ist und dann erstmal nur das Baby hörst und dann dieses Ding siehst in der Distanz und dich fragst, was da jetzt gleich kommt.
Aber man muss auch mal sagen, wir haben nur die Bosse des Hauptspieles hier, nicht die Bosse von den Dungeon.
Ach so, genau.
Garnum zum Beispiel haben wir nicht.
Ja. Also stimmt, das hätte man gleich am Anfang sagen sollen. Die Chalice Dungeons lassen wir mal außen vor.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob du sie groß gespielt hast, aber ich kenne davon nur den Hundeboss im Wesentlichen und ein paar dieser sehr austauschbaren, ganz kleinen.
Nee, ich habe alle bis auf Janem. Also ich bin da kurz vor Janem, habe ich irgendwann aufgehört. Muss ich eigentlich mal machen, weil ich dann das letzte, was ich noch für die Platinum-Trophäe brauche. aber die sind halt teilweise ganz cool. Aber muss man nicht. Also das ist kein unglaubliches Fehlen, das ist schon okay.
Ja, die lassen wir mal außen vor. Verzeiht, falls ihr da ganz große Fans von seid. Gut, jetzt muss ich schon drüber nachdenken. Wir haben noch, ich lese sie mal vor, Bloodstuffed Beast, Cleric Beast, Dark Beast, Pal, ganz schön viele Beasts, Father Gascoigne, German the First Hunter, Mate Logarius, Shadow of Janem, Vika Amelia, Ibritas, die Moon Presence, Rom, Ludwig, Offen of Course und Lady Maria. Das sind die noch übrig sind. Gut. Robin, hast du jetzt noch Sachen parat, wo du sagst, das jetzt eher als das?
Ja.
Ich meine, ich habe auch noch Sachen, die ich vor anderen raushauen würde, aber es fällt mir ehrlich gesagt schon schwer. Und deswegen nehme ich einfach mal das Cleric Beast.
Ja, wäre bei mir noch deutlich weiter oben, weil es ein unfassbar geiler erster Boss ist.
Es ist ein guter erster Boss.
Also wirklich cool und
halt dauert ganz schön, bis man hier zum ersten Boss kommt, ne?
Das stimmt tatsächlich. Vor allen Dingen, weil du bis dahin ja auch nicht leveln kannst, so wirklich, wenn ich mich recht erinnere, weil du dir erst leveln kannst, wenn du Insight gefunden hast und die Insight bekommst du erst, wenn du dem Boss begegnest. Die Puppe kannst du vorher nicht ansprechen. Die Puppe ist
War das erst nach Cleric Beast?
Ja. Also sobald du Insight bekommst. Und ich glaube, das erste Mal, dass du Insight bekommst, ist, wenn du das Cleric Beast triffst.
Okay.
Wobei ich da nicht 100% sicher bin. Aber
ich gerade auch nicht mehr
im Kopf. Replayen war es bei mir auch so, dass ich, nachdem ich das getroffen habe, das erste Mal leveln konnte. Deswegen, also das ist halt, hat halt sehr viel Eindruck hinterlassen. Auch wenn ich es vergleiche mit den anderen ersten Bossen aus der Reihe, finde ich Cleric Beast noteworthy. Ist halt kein so ein, er macht dir einfach Plattboss, lol. Sondern, also wahrscheinlich
manche schon.
Ganz genau. Ja. Aber dann musst du dich tatsächlich dahin vorarbeiten, ihn tatsächlich umzubringen. Er leidet ein bisschen darunter vom Game Design her, dass er auf einer sehr engen Brücke auf dich trifft und die Kamera da so ein bisschen in Probleme gerät. Aber von seinen Moves her, den Schrei, die Präsentation, das Fell, das durch die Luft fliegt, mag ich den sehr, sehr gerne.
Dass es durch den Schrei auch foreshadowed wird, ne?
Ja.
Das ist super. Ja, wie gesagt, ich habe da auch gar nicht viel gegen, aber habe ich halt, also ne, wir sind da dann so einen Punkt angekommen. Mach du mal weiter.
Ich würde die Moon Presence nehmen, den tatsächlichen letzten Boss, den ich jetzt auch nicht, den ich gut fand, aber ein bisschen zu einfach nach German. Also erstmal, ich fand German halt richtig beeindruckend und cool mit seinen Moves her, wo ich so richtig so, oh geil, wow, krass. Und dann kam mit die Moon Presence und Moon Presence, erstmal, dass das kein, also, dass er so aus dem Nichts kam, fand ich ein bisschen schade, aber das ist ja so ein bisschen Soulsborne-Style. Ich fand auch ein bisschen schade, dass.
Was meinst du mit aus dem Nichts?
Naja, also, wenn du jetzt, während du es gespielt hast, nicht die Lore-Videos von Vatividi angesehen hast, hast du, glaube ich, sehr wenig Chance, zu ahnen, dass da gleich ein Dämon aus dem Mond kommt, der dann so aussieht und so heißt.
Ja, ich glaube, das gilt aber für viele Sachen.
Ja, sag ich ja, es ist ein bisschen Tradition bei.
Und bei der Moon Prison ist ja das Ding, wo es die drei Umbilical Cords vorher geschluckt haben. Vier gibt es ja, glaube ich, im gesamten Spiel. Und wenn du das nicht gemacht hast, so wie bei meinem ersten Durchgang, dann hast du die halt nicht.
Ja, ja, ich hab's gemacht, weiß ich vermutlich ja nicht. Habe ich auf jeden Fall, ich weiß, ich habe voll viel verpasst in meinem ersten Durchgang. Ich habe ja auch Kanehurst
nicht gesehen. Ibritas habe ich auch nicht
gesehen. Gemacht, ja. Ja, so Moon Prison, weiß ich nicht, die sieht halt aus wie so ein, also der hat halt, also ist keines der besseren, ich will es so formulieren, ist eines der schlechteren Eldritch Designs, wie ich finde. Also sowas wie Ibritas finde ich so unfassbar viel cooler. Mhm. Ich habe viel konzeptuell, auch wie gesagt, auch wenn ich den Namen leider vergessen habe, der Eldritch, der nur eine Stimme hat. Das sind so viele Konzepte. Und dann dieser große Endboss, der Villain in Anführungszeichen, ist dann diese Moon Presence, die dann irgendwie so ein bisschen paar mehr Arme hat, aber ansonsten aussieht wie ein Alien fast. Das fand ist ich
sehr alienhaft.
Genau, ja. Das fand ich einfach nicht so nicht so geil. Auch wenn der Kampf dann cool war, fand ich ihn dann auch ein bisschen zu einfach im Vergleich zu dem, was da vorkam. Und deswegen war das so ein bisschen antiklimatisch, fand ich einfach.
Ich mag an der Präsentation, dass das Ding halt vom Mond kommt und dich erstmal umarmt, was super weird ist.
Ja.
Und du an der Stelle halt auch so ein bisschen bist so abgestoßen davon. Und dann kämpfst du noch dagegen und ich mag ehrlich gesagt, dass es nicht so schwer ist. Weil dieses nach German, der ein sehr anspruchsvoller Boss ist, nochmal einen Boss zu machen, potenziell, der dann nochmal so reinhaut. Ja, aber
es ist halt der Special-Secret-Boss, ne?
Es ist, glaube ich, so bei der Moon Presence, dass wenn du dort stirbst, du nicht German nochmal machen musst, sondern du machst die Moon Presence nochmal. Deswegen ginge es schon, wenn sie jetzt einfach anspruchsvoller wäre, weil man nicht eben zwei Bosse hintereinander machen muss, wie das bei späteren Spielen nochmal der Fall ist. Deswegen hätte ich, glaube ich, dann auch gar nicht so viel dagegen, wenn sie anspruchsvoller wäre. Also kann das schon irgendwo sehen, dass du das schade findest. Obwohl sie ja so ein One-Hit-Ding kann, ne? Sie macht ja diese Explosion, die, wenn du nicht die richtigen Stats hast, dich umhaut. Aber ist mir auch gar nicht so sehr im Gedächtnis geblieben, ehrlich gesagt, als ich sie mal bekämpft habe. Weil das war zu einem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt will ich die auch mal nachholen. Habe selbst mir nie viel davon angeguckt, sondern immer nur wusste, dass das noch kommt.
Ja.
Und hab die dann auch einfach so weggehauen.
Genau.
Direkt danach. Weil du halt sehr viel Schaden machst an dem Viech.
Also, weil glaube ich, auch bei vielen Leuten das so gehen wird, dass sie das im zweiten oder dritten Durchgang erst dann
vermutlich, auf
sie treffen. Wo sie dann schon sehr gut im Spiel sind.
Ja, ja, ja.
War bei mir auch so.
Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Aber naja, gut. Moon Presence ist damit weg. Weg vom Fenster. Dann wäre bei mir. Oh, was sind das gute Bosse, die noch übrig sind, Robin? Rein vom Kampf her Rom, the Vacuous Spider.
Da muss man sich echt zu zwingen, aber weil das Design so unfassbar gut ist, ne?
Ja, naja, auch das ganze Konzept, dass du halt diesen See runterspringst, da ist dann nichts außer dieses Viech, das dich nicht angreift.
Nicht angreift, ja.
Und dann kommen diese Spinnen, die droppen so runter, das ist auch ein schöner Moment eigentlich, gerade wenn man Spinnen nicht mag.
Und diese Spinne versteckt die Wahrheit, diese Welt quasi.
Ja. Und ist halt künstlich erschaffen, es ist
Unfassbar cool. Der Ludwig, nee, nicht Ludwig, Wilhelm, der auf sie drauf blickt quasi.
Ja,
unfassbar cool. Und halt wirklich so ein Horrormoment, wenn die Spinnen wirklich von oben runter droppen. Also das ist wirklich, also ich hab ja keine Phobie, aber ich kann mir gut vorstellen, Leute, die halt eine Phobie haben, so schon dieses Käfer-Ding sehen, sich so denken, und dann kommt plötzlich einfach 3 Dutzend Spinnen von oben direkt um dich herum gesprungen.
3 Dutzend sind es nicht,
aber also Beine, 3 Dutzend Beine kommen von oben runter gesprungen und erschrecken dich. Das ist eine sehr, sehr coole Präsentation.
Ja.
Aber der Kampf, den fand ich ziemlich frustrierend, was aber auch nicht negativ sein muss, weil ich finde viele auch sehr gute Kämpfe frustrierend in den Soulsborne-Spielen. Aber ja, die Ads sind halt, ich bin kein Freund von Ads in Bosskämpfen.
Es ist ein Boss, der sich komplett um seine Ads dreht. Also das Konzept ist so ganz fest da drin verankert, weil ja Rom selbst nicht so viel kann, außer seine Magiesprüche.
Und Teleportation ist auch nicht
so cool. Und teleportiert sich weg, genau. Ich finde aber die Ads so lustig. Die haben diesen Angriff, wo sie nach oben springen und sich so reinbohren in den Boden und dann da erstmal drinstecken. Das finde ich ist ein super lustiger Angriff. Den hätte ich gerne, dass den Rom macht, dieses Riesenviech.
Ja.
Gut, dann bist du wieder dran.
Ja, es ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde Dark Beast Pal nehmen. Obwohl auch das Ding zu einem der am coolsten, also das optische Design ist unglaublich.
Optisch auf jeden Fall einer der beeindruckendsten Bosse, ja.
Mit diesem Elektro-Zeug, das um ihn rumkrisselt, das Fell, das durch die Luft schwebt. Unfassbar geil. Aber seine AOE-Attacken und seine, du kommst ihm zu nahe und du wirst geschockt. Mhm. Also ich glaube, an dem hing ich mit am längsten tatsächlich. Da hatte ich echt Probleme
Weil mit. Du auch ganz früh schon gegen ihn gekämpft hast, ne?
Ja, genau, genau.
Ich habe auch früh gegen ihn gekämpft und dann erstmal gesagt, nee, ich mach das später.
Ja, ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Kennst mich ja. Deswegen hatte ich da, glaube ich, so meine Probleme mit, was ich im Spiel jetzt aber nicht negativ ankreiden will. Aber ja, es ist halt, hat dann spielerisch nicht so richtig viel zu bieten.
Nee, finde ich auch nicht. Ich finde, ja. Das ist ein nur ein okayer Bosskampf, aber ein absurd gutes
Unfassbar
Design.
Gut, wirklich.
und ich meine, scheinbar hat das ja gereicht, es bis hierher zu tragen. Mhm. Und Dark Beast Pal klingt auch einfach gut. Mit den Namen haben sie es ja generell. Mhm. So, jetzt wäre bei mir der Moment, wo Ludwig dran käme, ehrlich gesagt.
Okay.
Die erste Phase, finde ich, ist auf eine Art und Weise schwierig, die einfach nur scheiße ist und keinen
Spaß macht. ja, soweit würde ich bei keinem dieser Bosse gehen.
Die zweite Phase finde ich super cool. Und auch die Verwandlung und auch das Erscheinen von Ludwig und die Art und Weise, wie er mit dir redet und dass dann der Kopf übrig bleibt und er dir das Moonlight Sword gibt, das ist alles super. Aber mein Gott, habe ich bei dieser ersten Phase gelitten.
Was heißt das? Shining Moonlight, irgendwie sowas sagt er.
Ja,
ist wirklich ein toller Ton.
At my side all along.
Toll präsentierter Bosskampf, aber du hast das schon recht, der war mir auch ein. Oftmals sind es weniger die Bosse als die Arenen, in denen man gegen die Bosse kämpft, weil auch hier ist zwar gar nicht im Vergleich zu vielen anderen Bossen so eng, aber weil dieser Boss so groß ist und der so ausschweifende Angriffe hat, ist diese Arena dann meiner Meinung nach dann doch wieder ein bisschen zu eng gewesen.
Also ich glaube, die Sprungattacke war das, was.
Ja.
Weil der hat verschiedene Sprungattacken und bei einer verschwindet er und bei einer anderen springt er wirklich nur. Ist weird. Ich weiß, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, geht gut, aber. Ich finde, das ist nicht immer wirklich gute Antwort auf Kritik an einem Boss.
Bloodstuff Beast ist ein cool designtes Ding, vor allen Dingen, weil es ein fucking. Das ist doch so ein Fleischschlappen, der aussieht wie ein Mantel, oder?
Das trägt seine Haut, genau.
Mega als, fucking als awesome.
Mantel. Das ist wirklich
mega
super
awesome.
Creepy.
Und auch der Kampf gegen den Boss ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin halt kein Freund davon, dass du vergiftet wirst, wenn du ihm zu nahe kommst. Das finde ich relativ lame im zweiten Teil dann des Kampfes. Aber es ist halt ein wirklich toll designter Boss in einem sehr coolen Setting, diesem Kirchensetting, nachdem du dich diese Stadt schon runtergekämpft hast, durch die ganzen Wölfe, die sich im Nebel verstecken und so. Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Jetzt im DLC, wenn du DLC gekauft hast, kannst du dir auch diesen Old Hunter dazu holen als Hilfe, als Summon, wodurch dann nochmal eine ganze Ecke einfacher wird. Aber ja, ich mag diesen Boss sehr, sehr gerne. Ist ein echt harter, so ein Progression-Stopper für viele, glaube ich.
Das war Beast. Mein erster richtig krasser Roadblock in dem Spiel.
Ja, wo man, glaube ich, sagen muss, oha, okay. Also das, obwohl, bei mir war es der zweite, weil es gibt einen anderen, der eine bestimmte Mechanik beibringen soll, wo wir gleich noch bestimmt zu kommen. Aber Bloodstiff Beast ist einfach so, er hat keine generelle Mechanik, die du da erlernen musst, sondern das ist tatsächlich ein Get-Good-Boss. So, jetzt ist dein Punkt, wo du bitte gut sein musst, ansonsten ist das Spiel für dich zu Ende. Da hat es dann auch keine Kompromisse gezeigt.
Ja.
Aber irgendwann muss es weg, es sind jetzt nur noch sehr gute Bosse da, deswegen muss jetzt leider Bloodstuff Beast gehen.
Bloodstuff Beast ist aber ein Boss, wenn ich jetzt nochmal zu dem zurückkehre, freue ich mich auf den.
Ja,
schon. Weil der mir an und für sich schon Spaß macht.
Das gilt bei allen von denen, die jetzt da sind.
Bei mir genau. Bei mir wären als nächstes die Shadow of Yharnam dran, die mir Spaß machen, die einen coolen Twist haben am Ende, wenn diese komischen Schlangenviecher aus dem Boden kommen, wo ich einfach fast gestorben bin beim ersten Mal. Im Sinne von in echt fast gestorben, weil im Spiel stirbst du ja ständig. diese sind ja wirklich nur Nazguls.
Ja.
Beziehungsweise Ringgeister. Sind Nazguls Ringgeister?
Da Diskussion war wirklich alle zwei Monate, ne?
Ja.
Ich glaube, Nazgul sind die
Nazgul Tiere. Nazgul sind doch spezifisch die reiten, oder nicht? Ich glaube schon.
Doch, du hast recht. Ja, klar.
Ja.
Ja, das sind die Reiter.
Okay.
Nazgul.
Mein Gott, korrigiert uns da einfach in den Kommentaren. Habt ihr sowieso schon längst gemacht.
Naz heißt Ring und Gul heißt Geist.
Die Shadow of Yharnam machen mir als Kampf Spaß und sind da sehr beeindruckend. Das sind drei Leute, gegen die du gleichzeitig kämpfen musst. Und trotzdem ist der Kampf nicht unfair, finde ich. Das ist so einer dieser sehr Hashtag machbaren Kämpfe gegen mehrere Gegner gleichzeitig, auch der vor allem so eine schöne Kurve hat, weil du fängst an und bist erstmal überwältigt, weil du ja gegen drei auf einmal kämpfen musst.
Aha.
Und die können teilweise Distanzangriffe. Dann hast du einen Platt und dann wird der Kampf leichter.
Aha.
Und dann machst du noch einen Platt und dann wird der Kampf leichter. Und dann kommt am Ende aber noch mal was, der es wieder schwerer macht. Das ist irgendwie eine schöne Dynamik.
Das stimmt. Ich habe jetzt echt Probleme.
Ja, kann ich verstehen.
Auszuwählen,
ich lese noch mal vor, wer noch da ist. Father Gascoigne, German the First Hunter, Martyr Legarius, Vika Amelia, Ibritas Daughter of Cosmos, Orphan of Kos und Lady Maria of the Astral Clock Tower.
Ich glaube, ich würde tatsächlich Martyr Legarius jetzt nehmen.
Wäre bei mir auch dran.
Ist aber ein Ich weiß noch, dass der mir spielerisch mit am besten gefallen hat, tatsächlich. Ich weiß noch, dass ich ihn spielerisch wirklich extrem gerne mochte. Mhm. War aber leider von der Presse, also man kämpft halt auf dem Holzdach auf dem, was eigentlich sehr cool ist. Aber das Boss-Design ist jetzt nicht so mega beeindruckend selbst. Der Plot-Hintergrund ist auch nicht so mega, mega, mega spannend. Deswegen tue ich mich trotzdem schwer, weil er halt vom Spielerischen so mega viel Spaß gemacht hat.
Ich staune ehrlich gesagt, dass der das so weit geschafft hat bei uns, weil das ist so ein Boss, der mir immer wieder ein bisschen entfällt.
Ich weiß.
Der ist ja auch so versteckt in Castle King.
Ja, genau, deswegen. Ich habe den halt auch erst im zweiten Durchgang getroffen, aber mit dem hatte ich halt echt meine Probleme.
Ich hatte auch meine Probleme damit.
Und das hat mir aber auch echt Spaß gemacht. Die anderen haben mir auch so viel Spaß gemacht, deswegen muss ich jetzt Logarius verabschieden.
Man muss ja jetzt eine Wahl treffen, ja. Ne? Und es sind nur noch sehr, sehr tolle Bosse hier übrig. Weshalb mir jetzt die Wahl auch sehr schwer fällt. Ich glaube, oh Gott. Ich kann das gar nicht bestimmen. Nehme ich einfach mal Ibritas Daughter of Cosmos. Wäre dann
das die coolste Kreatur im Spiel, meiner Meinung nach.
Vom Design her ist die absolut gut. Ja. Vom Kampf her kann die sehr frustrierend sein. Vor allem in der zweiten Phase mit den Magieangriffen und vor allem mit einem ihrer Charges, den sie macht, der extrem viel Schaden macht und dem schwer auszuweichen ist.
Das habe ich tatsächlich also sehr, sehr oft auch schon, bevor ich gegen die gekämpft habe, gehört. Ich selbst hatte nie Probleme mit der, auch in späteren Durchgängen. Ich vermute mal, das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun einfach. Weil ich glaube, es ist halt einfach eine Glückssache gewesen, dass sie diese Attacken da nicht so viel gemacht hat.
Es kann auch mit Level und Skillungen zusammenhängen, aber natürlich kann auch sein, dass man selbst einfach Glück hat. Aber ich glaube, bei mir war ja Ibritas auch so ein Ding, habe ich erst im New Game Plus erlebt. Mhm. Genauso wie Ludwig ja auch erst im New Game Plus erlebt. Dadurch waren die halt noch mal anspruchsvoller.
Ja.
Und das wird da nicht unbedingt geholfen haben. Habe ich eine ganze Weile für gebraucht, ist aber an und für sich ein super cooler Boss. Sehen toll aus.
In deinem der, wie ich finde, coolsten Areas ever in der ganzen Serie.
Ist ja auch so ein Ding, greift nicht sofort an, ne? Du musst doch angreifen.
Ich glaube, das stimmt, ja.
Beim ersten Mal.
Und sie ist halt in diesem wo die, wie heißt nochmal, die nicht, der Choir, der Chor, so heißt, glaube ich, diese Gruppe, in dem abgegrenzten Teil dieser Kirche ihre Experimente macht und du hast überall diese Viecher, die Richtung Abrightus kriechen oder beten. Ein unglaublich verstörendes Gebiet, unglaublich tollen Horroratmosphäre, ist mir so mit am präsentesten im Kopf geblieben von diesem Spiel tatsächlich dann, obwohl ich das erst im zweiten Durchgang gefunden habe, wenn ich
mich recht erinnere. Auch da ist wieder der Name so toll, auch wenn wir uns scheinbar nicht einig sein können, wie man ihn ausspricht.
Wie sprichst du es aus?
Ich sage immer einfach Ibritas, aber
ich meine, das ist auch schon richtig. Ahnung. Ich sage, glaube ich, nur Ibritas, weil ich es bei vielen englischsprachigen Leuten so gehört habe.
Ich weiß noch nicht, ob das jemals im Spiel ausgesprochen wird.
Also Ibritas steht halt hier, ne? Deswegen, ich würde es auch eher.
Ja,
also,
genau, ich lese es ja gerade einfach nur so vor, wie es da steht, aber das ist ja in den seltensten Fällen also richtig.
Ich glaube auch, Ibritas ist eher dieses, ich gucke zu viele amerikanische YouTube-Channel und übernehme dann deren Tonart automatisch. Tschüss, Ibritas.
Du bist dran.
Tochter des Kosmos. Dann würde ich jetzt sagen, damit wir auch nicht zu eintönig werden, verabschieden wir uns jetzt von von German, The First Hunter.
Oh.
Wir haben jetzt noch, sag mal, wir haben jetzt inklusive German, haben wir noch vier, sag ich mal, humanoide, recht schnelle Gegner hier und ein Monster mit Vika Amelia. German ist unter denen, die jetzt noch hier sind, Schwächste ist das Wort, das ich benutzen muss, aber ist da trotzdem mega awesome.
Am wenigsten starke.
Ja, also ich mein's auch gar nicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern im Kontext dieser Rangliste.
Nee, klar.
Da ist German wirklich unfassbar cool und stark und haut rein, aber Gascoigne ist eine beeindruckendere Erscheinung so zum Anfang dieses Spiels, weil es dich so komplett einfach fertig macht. Orphan of Kos und Lady Maria sind, ich finde, auf einer spielerischen Ebene nochmal eine Ebene höher und deswegen bleibt da für mich dann German übrig.
Hattest du Vicarmelia gerade erwähnt?
Ja, Vicarmelia ist halt so eines, also ich würde sagen, dass Ebritus noch ein cooleres Biest ist als Vicarmelia. Aber Vicarmelia ist halt so anders als die anderen Kreaturen.
Ja.
Und das ist halt etwas, was German so nicht für sich behaupten kann. German verschwimmt dann so ein bisschen im Kontext der anderen Bossgegner.
Ja, ja.
Aber Amelia ist sehr, sehr einzigartig. Deswegen würde ich mich zuerst für German entscheiden.
Ich würde da auch gar nicht widersprechen, weil German als Bosskampf fand ich super, hat so ein bisschen Einstellung gebraucht und wenn man sich dann drauf umgestellt hat, dann hat es einfach geklickt und dann war dieser Kampf sehr, sehr spaßig. Die Arena ist super cool, das Intro ist super cool. Tonight, German joins the hunt. Aber ich finde auch die anderen stärker und ich finde auch Father Gascoigne stärker vom Eindruck, den er hinterlässt.
Ja,
direkt
auf jeden
am Anfang.
Fall. Ich auch.
Okay, dann ist German jetzt weg. Tschüss, German. Dann bin ich wieder dran und nehme jetzt Vicarmelia.
Ja, ergibt Sinn.
Weil super cooles Viech. Dieses Fell ist großartig. Die Schreie sind großartig. Das macht ja richtig Panik, das Ding.
Ja.
Auch da ist das Intro super, weil du siehst sie ja nicht sofort so. Ne? Du kommst ja in diese Kathedrale und da ist ja erstmal nur eine Frau, die sich dann so verwandelt. Ach, und hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich die platt gemacht habe.
Oh ja.
Weil die, glaube ich, auch gerade für den Anfang ziemlich viel Leben hat. Aber umso befriedigender, als man sie dann platt gemacht hat. Und ich finde sie auch nicht irgendwie unfair im Design oder so. Ja. Und kann diesen coolen Grab-Move.
Stimmt,
die nimmt dich ja manchmal so.
Ich würde die große Enddiskussion aufmachen, indem ich mich jetzt von Gascoigne verabschiede. Und zu den letzten dreien. Wir haben jetzt noch Gascoigne, Kos und Lady Maria. Und da würde ich mich von Gascoigne verabschieden, weil ich finde tatsächlich, dass Orphan of Kos und Lady Maria so ein bisschen, also die zwei und dann kommen alle anderen.
Oh, echt? So mit Abstand?
Ja, tatsächlich. Also bei diesen beiden habe ich dann nochmal eine Trennung, aber da kommen wir dann gleich zu. Aber finde ich auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke beeindruckender als Gascoigne aus einer spielerischen Sicht vor allen Dingen. Also Maria und Kos sind für mich so die Bosse, auf die ich zeige, nicht die einzigen, aber mit die Bosse, auf die ich zeige, vor allem einer von den beiden, wo ich sagen würde, das ist, wenn alles richtig läuft, dann sieht so ein Soulspawn-Boss aus. Das würde ich jetzt bei Gascoigne nicht sagen, weil bei Gascoigne halt das Problem ist, dass der sehr, sehr auf Parieren aus ist in der zweiten Phase. Du kannst ihn auch so wunderbar besiegen, habe ich auch gemacht, weil ich Parieren Aber man merkt dann schon sehr schnell, dass er darauf designt. Also wenn man dann erstmal gemerkt hat, wie man pariert, merkt man sehr schnell, dass dieser Boss darauf ausgelegt ist, pariert zu werden. Und das ist ein bisschen schade, aber
aber gibt so sehr viel Sinn an der Stelle im Spiel.
Ne? Absolut. Er gibt sehr viel Sinn. Ist dann aber trotzdem, hat dann so ein bisschen das Gefühl eines One-Trick-Ponys, weil du halt du hast halt hier eine Problemlösung, die du einfach hast. Einmal mit dem Parieren und dann natürlich auch mit der Musikbox, die das ein bisschen vereinfachen kann oder schwerer machen kann.
Aber
das
mit der Musikbox ist so gut.
Aber genau, ich will
diese ganze Geschichte da drum.
Ich will es auch gar nicht als Negativpunkt darstellen, weil dass es einen Zeitplot gibt um Gascoigne, seine Frau und seine Tochter ist hervorragend. Und
dass der spielerischen Einfluss haben kann.
Dass es diese Verwandlung gibt, mit der du nicht rechnest, ist hervorragend. Ich habe mir gar nicht allzu langer Zeit nochmal unseren Live anguckt, wo ich das erste Mal Bloodborne spiele und dann auf Gascoigne treffe und einfach nur sage, oh ja, es war so klar und dann zerfickt er mich einfach innerhalb von 5 Sekunden so übelst. Das ist schon ein sehr, sehr guter Moment.
Also bei mir ist der Abstand nicht so krass, also ich habe jetzt nicht die beiden und dann kommt ewig nichts und dann der nächste Boss.
Ja.
Aber bei mir, also ich würde da jetzt auch nicht groß widersprechen, ich finde Father Gascoigne auf dem dritten Platz ist super gut.
Ja.
Für den Boss und ich mag den total gern. Aber wegen mir kann der weg. Mir fällt das ehrlich gesagt gar nicht schwer. Es sind jetzt noch Offen auf Kos übrig und Lady Maria.
Das ist jetzt das Blöde, weil mir auch nicht. Und ich glaube, und wir haben beide den anderen Boss jeweils.
Okay, meinst du? Also es sind noch Offen auf Kos übrig und Lady Maria auf die Astral Clock Tower. Und nur einer kann gewinnen. Es kann nur einen geben. Und ich würde als nächstes Lady Maria auf die Astral Clock Tower löschen.
Echt? Wir sind doch, dann sind wir doch bei einem. Ach krass, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du Maria viel mehr lieben würdest.
Ich mag, also bei mir, ich mag Maria sehr gern, aber ich habe sie nicht in diesem krassen,
ja voll glücklich
krassen Fan-Favorite-Status, den viele andere haben, weil ja ganz viele dann auch, oh, meine Waifu.
Ah, fuck. Oh, ihr Leute. Ihr, ne?
Obwohl ich die Story hinter Lady Maria auf die Astral Clock Tower und den Namen von Lady Maria auf die Astral Clock Tower super gut finde. Ja. Und auch die Arena ist, oh.
Ja.
Aber ich meine, wir sind sowieso an einem Punkt angekommen, wo das Bossniveau so enorm hoch ist, dass das, also ja, da kann man zwar diskutieren so, aber es hat halt jeder gewonnen.
Also da bin ich jetzt aber wirklich auch sehr, sehr positiv angetan von, weil ich habe mich auf eine krasse Diskussion vorbereitet. Ich finde, also Offen of Course einer der besten Bosse, womöglich der beste Boss der ganzen Reihe ist. 4 Stunden lang probiert, in jeder Sekunde Spaß gehabt, endlos frustriert gewesen teilweise, aber niemals das Gefühl gehabt, dass der Boss scheiße ist. Was ja dann irgendwann, was ja bei sowas wie Lawrence oder Ludwig dann irgendwann passiert ist, dass ich sage, ach Mann, wie soll ich das denn machen? So, dieses Gefühl, so wie soll denn das gehen, hatte ich bei Offen of Course. Nicht bei Offen of Course war es halt so ein konstanter Lernprozess und irgendwann wusste ich dann, wie es geht, aber du musst es einfach perfekt ausführen.
Ja, ich finde Offen of Course ist auch die Zusammenführung aller Dinge, die Bloodborne und seine Bosse und seine Story großartig machen. Dass da ein Design ist, das nicht einfach nur da ist, weil es irgendwie ein cooles Viech ist oder so, sondern was eine Herleitung hat in der Geschichte, dass es geboren wurde aus einem der Great Ones, dass die Waffe quasi die Plazenta ist, dass da so eine Jojo-Mechanik mit geschaffen wurde, was eine sehr nochmal eigene Sache ist, zwar auch so erinnert, ne, an die Peitsche oder an die Sense von German oder so, trotzdem fühlt es sich noch sehr eigen an, weil das so um ihn herumschlägt. Hätte ich super gern so eine Art Waffe als für mich selbst gehabt, als Trick-Weapon. Und genau, ist geht er eben auch in die Trickweapon-Sache mit rein. Er benutzt quasi auch eine Trickwaffe. Er kämpft wie ein Hunter.
Ja.
Und das ist einfach ein super guter Spiegel zum eigenen Charakter. Die Arena ist super gut an dem Meer, dass du dieses Viech, aus dem es gekrochen kommt, auch von Weitem schon vorher siehst. Da treffen so viele Sachen aufeinander. Das ist Culmination.
Ich weiß noch, dass ich dann ja erst ein paar Monate, nachdem ich Old Hunters gespielt habe, gewusst habe, erfahren habe, dass ich das gar nicht durchgespielt habe, weil du danach ja noch A, X drücken musst bei der Leiche vom Kurs. Und das habe ich halt nie gemacht. Also ich habe es einfach nicht, ich hab halt diesen Schatten nicht gesehen, der dann da stand von Kurs, aber das Spiel hat ausgemacht. Und dann irgendwie Monate später mal erfahren, nee, da ist, also ist kein großes Endsequenz oder so, aber du musst da schon nochmal X drücken. So, ach, okay, dann habe ich das von nochmal nachgeholt. Auch eine
Trophy?
Ja, ich glaube schon. Aber das ist halt ein sehr, sehr cooler Moment, wenn du, weil du hörst halt sehr viel über Kos, ist schon im Hauptspiel, oder Kos, ja schon im Hauptspiel von Mikolas. Und dann hast du auch dieses Fishing Village, was ihn anbetet. Und dann triffst du ihn und er ist aber tot. Und dann kommt sein Kind aus ihm raus. Das ist halt so ein geiles Konzept
oder
wieder.
Ihr Kind.
Ihr Kind, ja, das ist so ein geiles Konzept wieder. Weiß nicht, kann man überhaupt Geschlechter zuteilen?
Ja, ist Great natürlich Runs? Schwierig, aber ist halt das, was den Orphan geboren hat und hat ja auch so ein Frauengesicht.
Stimmt, das hat so ein bisschen so ein humanoides.
Und das ist ein sehr feminines Gesicht.
Ja. Und bei Lady Maria wollte ich nochmal kurz zumindest ansprechen. Den fand ich halt super, super gut. Er ist mir allerdings nicht so präsent im Kopf geblieben wie bei vielen anderen. Also ich hatte den auch schon sehr viel früher genommen. Tatsächlich, da gibt es andere Bosse, die mir besser gefielen.
Okay, witzigerweise hatte ich auch so diesen Gedanken.
Ach, krass.
Okay, das würde sonst zu Diskussionen führen, weil mir gefällt Lady Maria auch super gut mit den nachbrennenden Schwertschmuck oder nicht nachbrennen. Das ist, nee, wie war denn das?
Doch,
da war es Blut, oder?
Nee, ich meine, da war es auch Feuer.
Also, war es ja auch schon Feuer?
War es vielleicht beides?
Weil ich muss nämlich dann jetzt immer, wenn ich an Maria denke, auch automatisch an die Abysswalker denken.
Ja, genau. Ich glaube aber, dass dieser Vergleich kam auf, weil es auch Feuer war bei Maria.
Ich dachte, es war bei Maria nur Blut.
Aber also, ich weiß es auch nicht mehr. Ich möchte mich nicht klar dazu äußern.
Es war aber eine sehr ähnliche Mechanik. Ja. Also die finale Phase der Abysswalker kommen wir ja noch zu. Ist ähnlich zum Lady Maria Kampf.
Yes, genau. Das ist ja lustig. Dann kann man eigentlich Father Gascoigne auf Platz 2 inoffiziell zumindest vor Sieger der Herzen. Und Offen of Course ist der
aber dabei hast du doch gesagt, Lady Maria und Offen of Course haben für dich nochmal einen Abstand zu Father Gascoigne.
Ja, aus der spielerischen Sicht schon, weil die halt so mega schnelle, ich, du weißt doch, ich bin voll der Sucker für schnelle humanoide Gegner. Ja. So, da kriegst du mich einfach mit. Wenn der Gegner das gleiche kann wie ich, da hast du automatisch schon 7 Punkte Vorsprung vor großen Biestern. Aber Father Gascoigne hat halt aus nicht spielerischer Sicht die ganzen Pluspunkte. Wie Carmelia hat dieses Design und sowas. Ich würde zwar immer noch sagen, dass Lady Maria aus spielerischer Sicht cooler ist, aber dann hätte ich noch mehr diese anderen Sachen ein bisschen mehr in den Fokus genommen. Aber ist ja auch egal, weil es dann ja so oder so damit endete, dass wir sehr deutlich in diesem Fall sogar offen auf Kos oder Kos nehmen.
Ja. Ist auch ehrlich gesagt selten, dass der tatsächlich letzte Boss, den man bekämpft.
Stimmt.
Wenn man es so spielt, dass man den DLC zuletzt spielt, der beste ist. Der letzte, den sie für Bloodborne designt haben, da ist ein Fragezeichen dahinter, weil wer weiß, in welcher Reihenfolge die das designt haben. Aber,
das war so ein gutes Finale, meine Güte.
Ja. Ja, ich wünschte immer noch, diese Spiele hätten so richtige finale Cutscenes, aber.
Gerade bei dem Schluss, wo wir jetzt kommen, mit Dark Souls 3, das ist eines der größten, find, so war.
Es ist immer so ein bisschen weird, danach einfach wieder dazustehen.
Ja, man fühlt sich halt so. Das ist so, als ob du irgendwie einen Kumpel triffst auf der Straße und so zufällig und ihr habt es eigentlich relativ eilig, aber man sagt Hallo und was sagt man sich jetzt zueinander und dann guckt man sich so kurz an. Ja. Genauso fühlt man sich gegenüber Dark Souls, weil man weiß nicht so ganz, was man in der Situation machen soll.
Wir kommen zum letzten Spiel mit Dark Souls 3. Das hat 25 Bosse.
Da bin ich mir relativ sicher, wird es mehr Diskussionen geben.
Wenn wir uns nicht, das kann sehr gut passieren, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und du kannst sie gerne noch einmal alle vorlesen.
Da haben wir Judix Gundyr, Ward of the Boreal Valley, Cursed Rotted, Cursed Rotted macht mich immer noch wütend. Cursed Rotted Greatwood, Crystal Sage, Abyss Watchers, Deacons of the Deep, High Lord Volnir, Old Demon King, Pontiff Sullivan, Yawn the Giant, Aldrich Devourer of Gods, Dancer of the Boreal Valley, Dragonslayer Armor, Osiris the Consumed King, Champion Gundyr, Lothric Younger Prince, Ancient Wyvern, Nameless King, Soul of Cinder, Champions Gravetender and Gravetender Greatwolf, Sister Friede, Demon in Pain, Demon from Below, wer die dann zu Demon Prince werden, Half-Lights, Bay of the Church, habe ich kurz vergessen, dass er existierte, Dark Eater Midir und Slave Knight Gael. Slave Knight Guts. So nenne ich ihn.
Ja, wäre auch eigentlich richtig.
Ja.
Gut, da ich gerade angefangen habe, darfst du diesmal.
Jorn, fick dich. Ich hasse dich.
Das war so klar.
Du bist Arschloch. Ich hasse, du bist. Ich verachte
Tschüss, Jorn. Du siehst cool aus, aber wirklich, machst
das
leider
nicht. Das hat mir den Dancer direkt noch mitversaut, weil ich immer noch so wütend war, während ich gegen den Dancer gekämpft habe, dass ich das, vor allen Dingen, weil ich hatte ja auch Jorn, ein bisschen mehr über die Hälfte, drei Viertel, so einfach so platt gemacht, weil der halt zwei Angriffe hat, die da einfach ad infinitum wiederholt. Und wenn sie zumindest noch einen vernünftigen Bosskampf designt hätten, zusätzlich zum Gimmick, dann wäre ich zumindest etwas noch, hätte ich es ein bisschen mehr entschuldigt. Oder wenn er irgendwie einzigartig cool aussehe wie in Demon's Souls, aber dass es eine Wiederholung ist von etwas, was es exakt so schon gab und dann auch noch eine lamere Version davon ist und dann der Boss auch noch uncool ist und das eine Enttäuschung ist, weil der im Intro vorkam, das ist alles ein
Skandal. Ich hätte es cool gefunden, wenn der die Arena nach und nach zerstört hätte, sodass quasi ein Zeitlimit über dem Kampf schwebt, weißt du, dass du das Ding halt benutzen musst und finden musst und er so die Säulen irgendwie kaputt macht und dann stürzt alles um dich ein und so.
Da kommt ja auch noch dazu, da kann jetzt der Boss nicht für, aber das Spiel ist ja bei mir gebuggt und Sieg Ward ist bei mir nicht gekommen. Ich habe eigentlich die Quest gemacht, komplett bis dahin mal 4 Stunden durch die Gegend gerannt, um das alles zu machen und dann kam er einfach nicht. Das war auch bitter.
Das ist in der Tat bitter.
Ja, Jorn the Giant war es, glaube ich, für Huge ihn genannt hat.
Ja, sehr gut. Gut, bei mir dann Half-Life, Spear of the Church.
Ja, ist mein Lieblingsboss, auch in meiner Erfahrung gewesen. Hast du denn einen richtigen Kampf gehabt oder was war es bei dir?
Das erste Mal spiele ich ja immer offline da ist das dann logischerweise einfach wirklich Half-Life, dass dann so ein NPC-Typ mit ein paar Ads, die man dann noch bekämpft. Super unspektakulär, hätten sie sich die Bossleiste sparen können. Ich hätte lieber gegen den Riesen am Anfang gekämpft, der da steht und sagt, kämpfst jetzt gegen den hier und dann verschwindet der.
Aber du musst doch einen anderen Gegner auch noch besiegen, ist das nicht?
Was meinst du?
Muss man nicht den beschwörenden Gegner auch umbringen? Ist das nicht der Riese? Habe ich das falsch im Kopf?
Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Der am Anfang in der Arena steht ein Riese.
Ja.
Der sagt dann ein bisschen was, redet mit dir. Und dann beschwört der quasi diese entweder den Spieler im PvP oder halt Half-Life. Mhm. Und zusätzlich dazu kommen noch diese Painting Guardians.
Ah, okay, dann habe ich das im Kopf gehabt.
Und gegen die kämpfst du dann. Und das ist ein eben sehr unspektakulärer Kampf.
Das waren ja straight up painted
Painting Guardians, ja.
Stimmt. Ja. Hast du irgendeinen Kontext mal bekommen, warum da
Painting Guardians ja, sind? Man ist in einem Painting.
Ist ja in dem, stimmt, stimmt. Ja, du, das, wo du sagst. Nee, warte mal. Das ist doch der zweite DLC.
Ja, aber, ja.
Das war nicht im Painting.
Nee, stimmt. Man ist am Ende der Welt.
It's very mysterious. Nobody knows. There's no explanation.
Aber es gibt ein Painting und daher kommen die bestimmt.
Ja, ja, es gibt, Painting gibt es auf jeden Fall. Ich würde dann Osiris The Consumed King nehmen, weil es ein unglaublich cooles Konzept ist, das mega verschwendet wurde. Also das Konzept davon, dass so ein König zu so, sich zu so einem Drachen macht und es ist dann so ein Drachenmensch-Abomination, der währenddessen sein Kind, sein unsichtbares Kind in der Hand hält, das weint. Es ist ein mega cooles Konzept, aber dann ist es so ein Boss, den man halt sofort besiegt, weil der nicht so stark ist und der auch nicht so viel kann und dann vergisst man ihn.
Okay, durch Design und die Implizierung der Geschichte fände ich den schon noch besser als andere, aber sehr weit oben würde der bei mir auch nicht landen, ehrlich gesagt.
Der war bei mir so enttäuschend aus einer spielerischen Sicht, dass der bei mir, dass das Design es nur noch schlimmer macht, weil es so gut ist.
Okay.
Weißt du, das ist so meine Argumentation.
Na gut. Bei mir dann als nächstes Champions Grave Tender and Grave Tender Great Wolf.
Auch habe ich komplett vergessen, dass die existierten,
ja, bis ja,
ich
ja.
gerade gelesen habe.
Hat auch den Grund, dass die eben auch keine Bossleiste brauchen, weil mein Gott.
Ich hing ein bisschen an denen, als wir es gespielt haben, meine ich mich aber zu erinnern. Also ja. Ich hatte schon 5-6 Versuche gebraucht.
Okay.
Oder vielleicht sogar noch mehr. Da war auch Mats da, erinnere ich mich noch dran. Ja. Ja, aber ist jetzt, ja, bla.
Ist halt ein Callback zu Sith. Callbacks hat Dark Souls 3 ohnehin schon genug. Und dann Sith ist es halt so auch
cooler.
Der schlechtere Kampf.
Ja. Sith ist halt so viel cooler. Boah, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich würde als nächstes das Curse Rotted Greatwood nehmen. Ich muss doch Rotten heißen, oder nicht, Tom? Vertue ich mich?
Naja, das Curse bezieht sich ja aufs Rotted, glaube ich. Curse Rotted?
Aber das Greatwood ist doch Rotten.
Naja, vielleicht ist das ja, vielleicht soll Rotted nicht ein Adjektiv sein für Greatwood, sondern ein substantiviertes Adjektiv. Es ist der Curse Rotted und der heißt Greatwood.
Oh mein Gott.
Aber keine Ahnung.
Der Curse Rotted Grey. Ja, das ist, stimmt. Das Einzige, was es hier gibt. Aber das ist ja spektakulär scheiße. Allein dafür hat es sich verdient, hier für sich zu verabschieden.
Ich mag das Design voll gerne, ehrlich gesagt, von dem Viech.
Also auch da, ich mag es konzeptuell sehr gerne, dass es ein Baum ist, dem so viel geopfert wurde quasi, ja, ja, ja. Dass die Leiden der Opfer in den Baum hinaufstiegen, bis er selbst seiner selbst bewusst wurde und halt zu einem Curse Rotted Greatwood wurde. Und
dass du dann da runterfällst. Ich habe die ganze Zeit so erwartet, dass das Ding noch da raussteigt. Weil du siehst ja die ganze Zeit die Hand.
Mhm.
Und ich hatte so gedacht, okay, dann kommt das gleich bestimmt noch. Aber
Mein Problem mit dem Boss ist, dass du musst aber so bestimmte Punkte angreifen eigentlich. Und das habe ich nicht gemacht.
Pusteln,
und dann hat er auch ewig gedauert. Also ich habe halt ewig gegen den gekämpft.
Ist da das Spiel dran schon?
Naja, es ist halt wieder so ein Also ich mag es halt nicht, wenn es diese eine Lösung für diese Bosskämpfe gibt.
Ja,
ne?
Ja,
das ist ja genau das Ding, warum ich so Koss und sowas so gerne mag. Dass sie dann hier diese eine Lösung gemacht haben. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann geht es halt auch. Aber es ist einfach arschlangweilig, weil es 2 Stunden dauert. Mag ich nicht so gern. Ist aber also ist halt sehr subjektiv auch.
Okay.
Gebe ich offen zu.
Ja, ist auch nicht eins meiner Highlights. Aber das, wie gesagt, Design finde ich super, dass diese Hand da eben so rausguckt und dich wegwischt.
Ja.
Und sich dadurch auch bewegt am ehesten. Gut, dann bin ich wieder dran und ich nehme als nächstes die Ancient Wyvern.
Mm.
Das ist ein Gimmick-Boss, den finde ich an und für sich ganz okay, kann man schon mal machen dazwischen drin, aber durch das Gimmick, dass du eben auf sie raufspringst, nachdem du so einen Parcours gelaufen bist, ist da halt nicht viel Interaktion.
Nee, das stimmt. So. Es ist, wie ich finde, einer der besten, wenn nicht der beste Gimmick-Boss. Also einer der wenigen, die mir gefallen haben.
Mhm.
Weil der so lange braucht vorher. Also es ist so ein Riesenweg, den man rennen muss vorher. Und ich habe auch immer alle Gegner besiegt. Deswegen habe ich dafür eine ganze Weile gebraucht, um bei dem anzukommen. Und dann ist es halt so ein epischer Jump. Deswegen hat mir das von der Inszenierung her. Ich habe da wirklich, obwohl es, weil ein Problem bei so Gimmick-Bossen ist halt ganz oft, dass die dann so sich so anfühlt, als ob man sie so wegwischen kann. Das ist so bei Jorn das Gefühl gewesen. Wenn du dann halt weißt, was du machen musst, dann hast du halt dieses Schwert, der einfach gar keine Chance mehr. Bei der Wyvern hatte ich halt, obwohl es einfach ein One-Shot-Kill ist, trotzdem das Gefühl, dass ein bisschen Aufwand dahinter steckte und es nicht so, der Boss ein bisschen Präsenz hat, dadurch, dass ich dieses ganze Gebiet rennen musste. Aber ist halt trotzdem okay. Noch ein One-Shot-Gimmick.
Ja, ja, ich bin ja beim ersten Mal daneben gesprungen, das war sehr lustig.
Oh ja, das ist scheiße.
Dass das halt ja. passieren kann, finde ich aber gar nicht so verkehrt. Aber, also,
ja,
also von Gimmick-Bossen gefällt mir, glaube ich, immer noch der Storm King am besten aus der Reihe.
Ja, die beiden konkurrieren auf jeden Fall miteinander.
Gut, du bist wieder dran.
Dann ist es jetzt Zeit für die Deacons of the Deep, sich zu verabschieden. Die coolste Variante der, wir haben hier 3000 Gegner, bekämpft die mal, weil die halt diese coole KI haben, wo sie den relevanten NPC schützen in ihrer Mitte. Und das ist halt wirklich mega, mega, mega cool. Und du, also dass sie halt so ein Dynasty Warriors Boss hier reinhauen, das ist halt irgendwie awesome, weil das so komplett konträr zu dem geht, was Dark Souls sonst macht. Aber, also trotz, obwohl die Präsentation so gut ist, obwohl die KI da so cool ist, ist es nun mal trotzdem noch so, dass sich das Kampfsystem nicht so richtig zusammenfügt mit diesem Kampf gegen ganz viele Gegner-Design. Da gibt es einfach ein ganz grundsätzliches spielerisches Problem und da sind sie dann, das kann man einfach sich nicht wegdenken und deswegen ist das dann auch einer der schlechteren Bosse, wie ich finde.
Ja, irgendwie, der aber trotzdem irgendwie Spaß macht.
Das ja.
So, also ich denke mir jetzt nicht, wenn ich an der Stelle ankomme, ach, jetzt die schon wieder?
Ich auch nicht.
So. Weil die sich eben so schön wegspratzen lassen. Gut, bei mir wäre dann als nächstes, wer wäre von euch jetzt dran? Lass mich ganz kurz überlegen. Ich glaube, der Old Demon King.
Habe ich gerade überlegt, ob ich den auch schon nehme, genau.
Ja, der, den mag ich so von, auch von der Story, so dieser letzte Dämon, der da sein Bestes tut, noch zu überleben. Und der hat ja auch dieses Ding, dass er am Ende nur noch da liegt, wenn du ihn auf ein bestimmtes Leben runterhaust. Und dann kannst du ihn halt so platt machen mit dem letzten Schlag. Aber als Bosskampf macht halt seine Feuermagie-Dinger da. Das sieht schon ganz nett aus, aber irgendwie
ja, diese Dämonen wäre schon mehr drin so gewesen.
Ja, wahrscheinlich
den,
ist es das. Aus
den vergangenen Zeilen ist für mich auch ein großes Problem.
Es gibt halt einen Dämonenkampf im DLC, der wesentlich cooler ist.
Ja, und das ist halt auch hier so der Fall. Erneut, das ist eigentlich davon losgelöst, weil wir nur die Bosse bewerten, aber er ist halt am Ende dieses Gebietes, was das, wie ich finde, mit Abstand schwächste Gebiet in Dark Souls 3
oder
ist.
Oder am Anfang des Gebietes. Hm? Naja, ach, weil man kann ja, du kannst ja sofort hin.
Die habe ich nie gefunden.
Du kannst ja, nee, das ist keine Abkürzung. Du kommst doch in dieses Gebiet rein. Wie hieß es denn?
Demon Ruins oder so.
Ja, hieß das einfach Demon Ruins? Wo du da reinkommst, du siehst dieses große Ding vor dir und wenn du nach links gehst, bist du beim Boss. Und dann kannst du noch durch den Rest der Ruinen gehen und da kommt halt nicht noch ein Boss.
Ah. Ich habe den aber dann erst spät gefunden, du warst ja auch dabei. Ich habe den, glaube ich, nicht so. Oder vielleicht
ich habe es nicht mehr in Erinnerung.
Aber dieses Areal ist halt aus so Assets, aus sich wiederholenden Assets
besteht. Ja. Das sieht halt, also die Demon Ruins sehen da halt aus wie Chalice Dungeons.
Ich verstehe nicht ganz, wieso immer die Feuerruinen, sie haben immer dieses Gefühl von, oh, wir haben noch zwei Tage, lass uns mal schnell was zusammenzimmern. Wer weiß. Fühlt sich an wie Wiederholung, deswegen ein bisschen lame.
Ja. Aber es ist kein Bed of Chaos, also
it's indeed no Bed of Chaos.
Jetzt wird schon schwierig. Ich kann sie noch mal vorlesen, dann hast du ein bisschen Zeit nach zum Nachdenken. Wir haben noch Judex Gundir, Ward of the Boreal Valley, Crystal Sage, Abyss Watchers, Highlord Volnir, Pontiff Sullivan, Aldrich, Devourer of Gods, Dancer of the Boreal Valley, Dragon Slayer, Armor, Champion Gundir, Lothric, Nameless King, Soul of Cinder, Sister Friede, Demon in Pain und Demon from Below, Dark Eater, Medir und Slave Knight Gale.
Ich habe schon noch einen einfachen, nämlich Highlord Volnir. Der hat halt diesen, also das Coolste an dem Boss ist nicht der Boss, sondern sein Reveal. Und dann kommt der Bosskampf und der Bosskampf ist sogar sehr lame. Also, dass es drei Ringe gibt, die du kaputt machen musst und dann kann der nichts mehr, ist, wie ich finde, eine sehr, sehr lame Lösung dafür, diesen unfassbar epischen, auch vorher, du erfährst ja vorher über Volnir Dinge und dann ist das halt dieses geil designtes Riesenskelett, das sich so mega erschreckt und dann hat er ja drei Ringe, die du kaputt machen musst. Fand ich ein bisschen lame.
Ja, die Präsentation ist super von dem Boss. Ja, kann ich verstehen. Mir macht es irgendwie Spaß, diese Ringe platt zu machen, weil die so schön explodieren, wenn man sie fertig hat. Also es ist, hat ein gewisses Trefferfeedback, was schon da ist. Ist so ein Ding beim ersten Mal, was ist mir denn beim ersten Mal passiert? Ich glaube, ich habe nicht sofort gecheckt, was ich machen soll. Und dann haben mich ein paar dieser Skelette überwältigt, weil es kommen ja teilweise auch die Ratskelette und sowas. Und er drängt dich ja ans Ende der Arena, was ganz witzig eigentlich ist vom Konzept. Aber wenn du es dann einmal gesehen hast, dann wird es halt in der Tat sehr, sehr leicht, den zu besiegen. Da wird er seinem Erscheinen nicht ganz gerecht.
Genau, das ist so mein größtes Problem mit
dem. Dragonslayer Armor wäre bei mir als nächstes.
Oh!
Echt?
Say what? Wieso denn das? Das erklär mal.
Ist das für dich so ein krass guter Kampf?
Ja, das ist, wie ich finde, einer der besten Kämpfe des Spiels, weil das ist erneut ein Mann, ein Mann in deiner Größe, der sehr schnell ist und sehr cool ist und so, dann gibt's mega geile Laser, die aus dem Nichts kommen können und oh.
Okay, bei mir hat
und der haut halt auch so krass rein, der ist mega gut.
Bei mir hat er nicht so den krassen Eindruck hinterlassen, war auch einer der Bosse, mit dem ich, glaube ich, mit am wenigsten Probleme hatte, vielleicht hängt's damit zusammen.
Das war der, der so geleckt hat bei dir.
Naja, also geruckelt hat ja bis zu einem bestimmten Punkt alles so ein bisschen, aber genau, geleckt ist vielleicht das falsche Wort, da muss ich immer an Online-Spiele denken. Aber ja, die Framerate ging einfach runter, weil ich so eine Pre-Release-Version auf dem PC gespielt habe. Die hat einfach noch sehr geruckelt, das wurde dann zum Release aber gefixt. Ja, also ich finde den jetzt auch nicht schlecht, aber wie gesagt, er hat keinen großen Eindruck hinterlassen. Also ich finde die Butterflies ganz cool, die drüber fliegen, so rein von der Arena. Und er sieht halt aus wie Ornstein und hat dann seinen riesen Schild und macht teilweise Attacken, die irgendwie 90% des Lebens abziehen oder so.
Das ist halt, diese Attacken sind so geil. Also diese Angriffe, Animationen und Kombos sind halt, er sieht halt aus wie Ornstein, aber verhält sich komplett anders. Und diese Attacken sind halt so awesome. Man hat ja auch Attacken, die ich ausschließlich von der Brücke schmeißen sollen. Da habe ich, das war ja ein First Try bei mir. Aber dieser, das sagt, finde ich, so viel aus, dass ich gegen diesen Gegner bis dahin nur einmal gekämpft habe und der mir so im Kopf geblieben ist, weil ich den so awesome fand. Aber er hätte bei mir jetzt auch nicht gewonnen. Er wäre einfach weiter oben.
Also ich hätte noch andere Bosse, die ich theoretisch vorher löschen könnte, aber er wäre dann demnächst dran.
Genau, mach ruhig.
Okay.
Es gibt noch so zwei, drei, die ich auch noch recht easy löschen könnte. Ich glaube, ich würde jetzt mal zu den Crystal Sages kommen.
Ja, wäre bei mir jetzt
auch die meinte ich gerade mit dem Beispiel von den Hemric Witch, wie hieß er, glaube ich. Das ist ein ähnliches Konzept ist beim Crystal Sage. Aber der Crystal Sage hat halt so ein geiles Design mit seinem Mantel und dem riesigen Hut.
Der ultimative Final Fantasy Black Mage, finde ich.
Ja, so ein bisschen. Also der hat halt so eine Präsenz allein durch sein grafisches Design, sein Charakterdesign, dass ich den sehr, sehr gerne mag. Auch wenn der dann auch sehr einfach war, fand ich, und da hast du ihn so weggerotzt und dann war gut, aber den toller Boss. Mag ich total gern, wie er designt ist.
Ja, ich mag den auch gern. Ja. Aber bin jetzt auch dabei, wer bei mir jetzt auch dran.
Ja.
Also hat jetzt nicht so einen krassen Eindruck, glaube ich, hinterlassen, weil das Design ist schon das Coolste an dem Typ.
Auf jeden Fall.
Gut, dann muss ich kurz überlegen. Ich glaube, jetzt schwank ich so ein bisschen zwischen den zwei ersten Bossen, die, glaube ich, jetzt so langsam bei mir dran wären. Und ich fange einfach mal an mit Judex Gundyr. Weil man kämpft ja später noch gegen Champion Gundyr.
Ich würde argumentieren, dass Judex der coolere Bessere? Boss ist.
Also. Ja, das ist, kann ich total verstehen, weil ich finde bei Judex Gundyr die Verwandlung super cool.
Yes.
Aber Champion Gundyr kriegt noch mal so ein paar Moves, die sind so arschig, weil ich glaube, diesen Tritt nach hinten, den hat doch Judex noch gar nicht,
oder? Ich glaube nicht, nein.
Ja, das ist so ein Arschloch-Move, aber er ist so cool. Yeah. Und du siehst so, wie das halt so dieser Champion war damals, bevor er korrumpiert wurde. Aber ich könnte dich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so.
Ich mag halt sehr,
also hundertprozentig sagen, welcher von beiden.
Allein dadurch, dass das halt eine Wiederholung ist, verliert er beim zweiten Mal so ein bisschen was für mich. Mhm. Aber der Judex ist halt auch so ein mega cooler erster Boss. Weil ich finde, der ist einfacher als Cleric Beast. Aber nicht minder beeindruckend als Cleric Beast.
Ja, ja.
Weil er halt so eine krasse Figur hat, schon so vorher. Und dann platzt da noch dieses Ding aus ihm raus. Das finde ich super, super cool.
Soll ich dann einfach erstmal Wort nehmen?
Ja, warum denn nicht? Ja. Dann verabschieden wir uns von Wort of the Boreal Valley.
Weil Wort sowohl als Kampf macht mir Spaß, auch wenn er jetzt nicht so komplex ist, aber er hat dieses auf dich zu dashen und dann seinen Hammer, mit dem er Frostbitten macht und so. Und ein super cooles Design, dass das halt mal ein Typ war, der jetzt auf allen Vieren läuft. Super cool.
Das ist immer cool. Viecher, Mutanten, was auch immer, auf vier Beinen, die trotzdem eine Waffe haben. Das ist so ein Konzept, von dem man nicht genug kriegen kann.
Ja.
Also, wenn ist das okay, wenn ich mich dann jetzt von Champion Gundyr verabschiede?
Ja, ja, ja.
Okay, dann verabschieden wir uns jetzt von Champion Gundyr.
Okay.
Aus erklärten Gründen. Das ist halt eine Wiederholung und ist super, der kann so ein. Was doch mit Tritt meint, der tritt manchmal so, der macht das so schnell. So, der rechnet nicht damit. Dann tritt er dich einfach weg. Das ist toll.
Mir ist jetzt gerade der zweite Stift leer gegangen.
Tom, ey.
What the fuck?
Was machst du denn immer damit?
Was sind denn das denn für billige Stifte, die wir haben?
Ich hab damit keine Probleme.
Ich hab damit kein Problem. Zu Champion Gundyr hast du gelöscht.
Ja.
Dann. Ja, dann wäre jetzt bei mir, glaube ich, Judex dran. Ich gucke noch mal durch die anderen durch. es sind schon gute Bosse, die noch übrig sind. Ich meine, ich könnte theoretisch noch einen raushauen, den ich nicht so mag, aber ich glaube, den magst du halt ganz gern.
Mhm. ich weiß genau, wohin du starrst.
Ah, nee, ich glaube, du glaubst, ich starre in zwei Richtungen.
So, ja, dann
sag mal, was du glaubst.
Also, ich glaube, du meinst Sister Friede.
Nee. Ich meine, Soul of Cinder meine ich.
Ach so, ja.
Weil ich von Soul of Cinder kein großer Fan bin. Ja, aber nee, Judex Gundir wäre erstmal dran.
Okay.
An der Stelle.
Okay, ich hätte einen. Boah. Jetzt haben wir, pass auf, wir hätten gerade das Problem, wir hätten beide diesen einen Boss, den wir nicht erwähnen wollten, und dann ist aufgehört, hätten wir viel früher machen können.
Oh ja,
deswegen will
meinst du, es gibt wieder so einen?
Ich möchte jetzt einen einbringen, einen Boss, und ich weiß es halt nicht, bitte köpf mich nicht. Aber Slave Knight Gale.
Oh, nee.
Okay.
Nee. nee, Robin.
Na gut.
Slave Knight Gale ist für mich
Slave Knight aus. Ich würde nur sicher gehen, dass wir nicht wieder beide diesen Fehler machen.
Nee. Slave Knight Gale ist für mich einer der besten Bosse der gesamten Serie.
Okay, dann behalten wir Slave Knight Gale nochmal da. Und kommen zuerst zu Ja, dann ist Demon in Pain. Und der ganze andere Quatsch.
und die anderen.
Ja, weil die waren halt auch schon cool, aber es waren halt so Fledermausdämonen und
Aber Fledermausdämonen sind schon cool. Und dass die zu zwei unterschiedlichen finalen Bossen werden können, ist eine sehr schöne Sache. Mhm. Aber es ist halt noch mal diese Feuerdämon-Thematik. Und ich glaube, an der Stelle ist es halt wirklich einfach so ein bisschen diminishing returns, dass du halt dir denkst, ja, okay. Und die Arena ist auch ein bisschen, also sie ist cool, weil es ist der Firelink Shrine. Ja, aber sieht halt aus wie eine Lavahöhle.
Das stimmt, ja.
Ist trotzdem ein guter Boss. Also ich mag den Namen für sich sehr
gerne. Alles sind gute Bosse hier.
Mm. Gut, dann wäre es bei mir. Was hältst du denn von Aldridge?
Ja.
Ja?
Sehe ich.
Okay.
Sehe ich.
Weil
eines der coolen Designs.
Coole Sache, ne? Dass der Gwyndolin gefressen hat. Oder immer noch dabei ist zu fressen. Und der dann die Fähigkeiten dementsprechend sich auch anpassen. Und das fast schon so ein Magier ist, gegen den man da kämpft. Und diese Bogenschießanimation, die eine ist so hammerhart. Mhm. Dieses Maschinengewehr-Bogenschießen. Aber auch nicht unfair, der Boss. Macht Spaß, gegen den zu kämpfen.
Ja, genau. Es ist ein bisschen schade, dass in der Arena so die ganzen Säulen wieder stehen. Weil es einfach, also ich finde, da hätten sich dass halt die Säulen in dem Ornstein und Smaug-Kampf zerstört werden, ist eigentlich gegeben. Ist zwar nicht geskriptet, aber sehe ich nicht, wie das nicht passieren sollte. Deswegen fand ich so ein bisschen schade, dass die dann wieder ganz waren. Aber nichtsdestotrotz in diesem Raum zu kämpfen, das war schon sehr, sehr cool.
Ich hätte eine Verwandlung cool gefunden, glaube ich, von Aldridge. Wenn man noch gesehen hätte, wie das irgendwie das dann verschlingt und dann wird zu so einem
Ich hätte noch gerne Aldridge Monster an sich gesehen. Also es ist zwar dieser Schwein, also dieser.
Ja, es geht ja darum, dass das halt nur ein Sludge ist, ne?
Die Sache ist, das, was ich da bekämpfe, sah, finde ich, selten wie eine Schleimmasse aus, sondern mehr wie so ein Netz, wie so ein Kleid fast schon. Das sah nie so ganz
aus. Ich glaube,
wie
das war Design.
Ja.
Ich meine, du stehst halt drin, ne? Du stehst ja eigentlich drin in Aldridge, während du kämpfst, oder? Weil das unter dir ist doch alles dieser Schleim.
Das habe ich nie zusammengesetzt. Das könnte sein. Verschwindet der, wenn man die besiegt?
Oh, das weiß ich gar nicht klar.
Weil wenn er verschwindet, ist er das? Wenn nicht, kann das ja eher nicht sein. Das
ist halt dann tote Masse. Keine Ahnung.
tote Masse. na gut, so oder so, Eldritch, cooler Boss, muss aber jetzt noch gehen. Ich würde das Gleiche zu Dance of the Boreal Valley sagen.
Die mag ich voll gerne.
Ich mag die auch sehr, sehr, mag ich sie gerne als. Ja, okay, nee, lass mal nochmal kurz da, dann würde ich vor Lothric nehmen.
Was?
Lothric. Younger Prince.
Oh, die mag ich auch voll gerne.
Ja, Tom, jetzt ist aber nicht alles hier Wunschkonzert. Irgendjemand muss ich auch mal nehmen.
Ich weiß.
Lothric ist ein bisschen zu durchschaubar mit seinen Fernkampfangriffen, finde ich. Der ist dann irgendwann sehr auf diesen, ich zauber jetzt auf dich und den kannst du sehr leicht ausweichen.
Aber Gott sei Dank, der Kampf ist ja schon lang genug.
Diesen Zaubersprüchen. Und dann hat es halt auch diesen einen Punkt, wo du dann verstehen musst, wie du ihn dann am Ende besiegen musst, wenn er dann zu zweien wird. Aber sobald man das verstanden hat, ist es dann relativ straightforward, fand ich. Auch da kann das spielerisch nicht so ganz mit dem großartigen Konzept mithalten, wie ich finde. Weil das Konzept ist wirklich großartig.
Geht mir, glaube ich, nicht so ganz, weil ich den spielerisch super cool finde, dass du erst gegen den Bruder kämpfst, der nicht gehen kann, sondern auf Knien läuft und dass das nicht albern wirkt, sondern immer noch irgendwie eine gewisse Art von Erhabenheit hat und du schon eine Ehrfurcht spürst diesem Gegner gegenüber. Und er dann zum Schluss seinen Bruder trägt und mit ihm zusammenkämpft und du wieder, wie du dann schon gesagt hast, du auf ihn auf dem Rücken treffen musst und nicht den anderen Großen mehr, weil er den einfach nur wiederbeleben würde. Super cooler Zusammenhang zwischen Kampf und, also Gameplay und Story. Kann ich verstehen, falls da jemand sagen würde, das ist mein Lieblingsboss, weil ich glaube, bei manchen klickt da einfach was.
Das wiederum wäre verrückt.
Ach, weiß ich nicht. Crazy Aber people. Ich würde, bitte?
Crazy people sagen.
Aber ich würde jetzt auch nicht groß widersprechen, weil es gibt noch andere, die mir ein bisschen lieber sind.
Ja.
Tschüss, Lothric. Ich mag dich. Und dich zu töten. What? gut, wir haben jetzt noch die Abyss Watcher, Pontiff Sullivan, Dancer of the Boreal Valley, The Nameless King, Soul of Cinder, Sister Friede, Dark Eater Midir und Slave Knight Gale. Bei mir springt es jetzt hin und her zwischen Soul of Cinder, den Abyss Watchern und Midir.
Also bei mir ist es hier sehr klar, weil der einzige Boss, den ich hier nicht so richtig geil finde, ist Midir.
Okay.
Midir hat halt viel Leben. Das ist so Midirs Ding. Und deswegen
und ist groß.
Ist er dann sehr anspruchsvoll. Aber und das Design ist halt sehr cool. Ist halt ein super cooler Drache. Das finde ich einer der coolsten Drachen.
Ich mag auch diese Magie, die er in der zweiten Phase bekommt, wo diese Humanity Sprites kommen. Aber das ist halt, es gibt, glaube ich, kaum oder beziehungsweise er gehört zu den berüchtigsten Bossen der Souls-Spiele.
So schlimm?
Ich bin ja unter anderem auch zum Beispiel in dieser Prepare-to-Try-Gruppe auf Facebook, obwohl ich nie was auf Facebook mache. Gefühlt kriege ich dadurch halt ständig Leute in die Timeline gespült, die über Dark Souls reden und dann über Midir reden und wie sie da dran gehangen haben und so.
Ich hing da auch ewig dran. Einer der Bosse, für die ich am längsten gebraucht habe in Dark Souls 3.
Ja, ich hatte ja da scheinbar das Glück, dass es bei mir nicht so war. Ja. Also deswegen hat er bei mir persönlich nicht diesen berüchtigten Status. Aber ich kann total sehen, wie man halt mit ein bisschen Pech einfach dahin kommt. Und ja, ich glaube, der ist einfach nicht so gut designt mit seinen Sweeping-Nahkampfangriffen. Und dann kannst du nur, du machst ja am Kopf den meisten Schaden und an den Beinen kommst du am leichtesten ran. Aber da machst du halt deutlich weniger Schaden, wodurch der Kampf dann ewig dauern kann.
Und das war bei mir der Fall.
Ist halt nicht so das beste Konzept. Ja. Da gibt es deutlich bessere Drachen in dem Spiel.
Das stimmt. Also nicht in dem Spiel.
Nicht in dem Spiel, ja, aber in der Reihe. Deswegen nehme ich dann Midir von den dreien, die ich zur Auswahl gestellt habe. Beziehungsweise lösche Midir. Nicht mehr so einfach, ne?
Ja, 6 Stück sind es noch, 7. Ja, doch, dann würde ich jetzt Dancer nehmen.
Na gut.
So leid es mir tut. Da gibt es andere andere humanoide Bosse, die ich hier nochmal deutlich cooler finde. Auch wenn sie ist ein sehr schöner Kontrast zum Rest, weil sie dieses Feenartige hat, dieses leichtfüßige, tänzerische, das ins Spiel zu implementieren von Animation her ist sehr, sehr cool. Er ist dann. Ja, also es ist so ein Ding, erneut enger Raum, Kameraprobleme, immer schwierig. In jedem Spiel schwierig, auch hier ist das eines der zentralen Probleme im Game Design, die Kameraprobleme, wenn man gegen große Gegner in kleinen Räumen kämpft. Und dann hat es diesen, ich hau dir jetzt die ganze Energie weg, diese Combo, wo es sich so
den Wirbel.
Eigenen Kreis dreht, wo ich einfach Glück gehabt habe, dass ich da einmal noch ich hatte so 1 Zentimeter Energie noch danach. Ich glaube, bei mir ist es sehr subjektiv, weil ich halt schon in der Beta gegen die gekämpft habe.
Ich habe auf der Gamescom die sogar schon mal besiegt.
Ja, stimmt, da habe ich zugeguckt.
Bevor ich dann im Spiel
sie begegnet bin. Wir warten immer noch auf unseren Preisen am Kobandai.
Ja, genau, da wurde uns gesagt, kriegt irgendwas, nix war.
Wir haben uns bereit gemacht für Bestechung und es kam nichts.
Echt mal, unfassbar. Was wollte ich sagen? Genau, ich glaube, bei uns beiden hätte die einen größeren Eindruck hinterlassen, wenn wir vorher nichts gewusst hätten. Aber sie war eben auch Teil der Beta.
Ja.
was suggeriert hat, dass sie ein sehr früher Boss ist.
Ja.
Und dann kommt sie ja voll spät im Spiel. Und ich glaube, das hat einen Einfluss auf den Eindruck beim eigentlichen Durchspielen gehabt.
Auf jeden Fall, das sage ich auch währenddessen, ja, wenn ich dagegen kämpfe. Und ich war halt immer noch, ich hatte immer noch Yorl in meinem Kopf. Also das erste,
das, kurz davor,
das erste, was ich sage, nachdem ich dance, ich sage, ist fuck Yorn. So, also das ist wirklich, ich war da gar nicht richtig. Deswegen, das ist sehr, sehr subjektiv jetzt. Ich kann jetzt gar nicht, es ist ein super guter Boss mit ein paar Kameraproblemen.
Ich mag sie voll gerne.
Der auch die, das so, das fängt an zu brennen, die Umgebung, ne? Immer mehr, ja, ich glaube. Ist schon sehr cool. Aber ich finde halt die alle anderen, die wir hier sehen, mit einer Ausnahme, finde ich alle cooler, muss ich ehrlich gestehen.
Okay. Ja. Ja, also ganz oben wäre Dancer jetzt bei mir.
Ist halt so schwierig, weil man immer negative Punkte anbringen muss, um sie rauszulöschen. Aber ich habe zu all den Leuten, die ich hier noch habe, sehr wenig Negatives zu sagen. Aber ist halt dieses Spiel. Ich glaube, ich bemerke gerade, dass Dark Souls 3 die meisten hervorragenden Bosse hat. Also ich habe noch nie, also fällt mir gerade auf, bei den anderen ist es mir schwerer, leichter gefallen, das auf 1, 2, 3 runterzukürzen. Hier sind es wirklich 4, 5, 6, wo ich so sage, oh, geil.
Okay, ja, bei mir ist das sehr ähnlich mit Bloodborne, merke ich gerade. Soul of Cinder.
Okay.
Hast du auch keine so starken Emotionen für? Oder?
Also der als Quinz-Team anfängt, das ist pure Gänsehaut. Wirklich, okay. Gänsehaut bis
Ich war da ja schon in dem Modus, ach, natürlich. Quinz.
Ah, ja. Das ist
Color me surprised.
Wenn man sich sowieso schon ein bisschen daran abarbeitet hat, dass einem das nicht so gefallen hat, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es halt so richtig so, oh, Orgasm. Was ja, glaube ich, auch Dani gesagt hatte oder so irgendwie.
Was?
Nee, was? Genau, ich hatte das selbst gesagt, als wir zu dritt in der U-Bahn waren, irgendwo vom Kino wiedergekommen sind oder so. Ihr hattet Dark Souls schon durchgespielt und ich habe dann erzählt, was ich irgendwie so sehen will. Ja. Und da habe ich halt irgendwie gesagt, irgendwie, ja, der letzte Boss, und dann geht irgendwie Gwyn's Team los oder sowas. Weil Dani schreibt ja dessen auch im Chat, ja, Robin, erinnerst du dich an die U-Bahn?
Ach so.
Weil ihr beide da auch nichts gesagt habt. Also das war so ziemlich das, was ich mir immer gewünscht habe.
Das ist lustig.
Und das finde ich halt super cool. Aber der Boss selbst ist dann mehr so für mich das Problem vom Design her. Weil es soll halt der Spielercharakter, eine Sammlung von Spielercharakteren sein. Und dadurch sieht er relativ austauschbar, wie ein austauschbarer Mensch in Rüstung aus. Und das finde ich somit am enttäuschendsten.
Ich finde auch, die Soul of Cinder hat einfach keinen eigenen Charakter.
Ja.
Sie kriegt bei den Leuten die Anerkennung, glaube ich, vor allem durch Gwyn's Theme und die Tatsache, dass sie einfach Gwyn's Moveset bekommt zum Schluss. Das Moveset davor sind halt drei verschiedene Klassen quasi aus Dark Souls.
Aber das ist schon ein sehr cooles Konzept.
Ach ja, bei mir hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Schade.
Ja, finde ich ehrlich gesagt auch schade. Weil die Arena, wie du kommst ja da zum ersten Mal cool zu diesem Ding, wo du diese zusammengewürfelten Gebäude siehst und so, das ist ja mega cool.
Ja.
Und du kämpfst auch, gegen die Soul of Cinder, glaube ich, an so einem Baum. Ne? Ist das nicht so ein Baum, der da so rausragt? Feld. Ja, aber an einem Baum, der so nach oben ragt, glaube ich. Wenn ich
könnte
mich jetzt
sein
nicht täusche.
Könnte sein.
Ja, also das Drumherum mochte ich sehr gerne. Soul of Cinder selbst nur einfach nicht so.
Oh, Bottom, jetzt ist es wirklich schwierig. Weil ich werde Slave Knight einfach noch nicht löschen, weil das halt eine Diskussion, glaube ich, bis zum Ende dann sein wird. Ich würde jetzt Slave Knight von mir aus löschen. Aber lasse ich dann noch mal sein.
Also ich wüsste, wer bei mir als nächstes dran ist, weil ich habe ja schon die drei genannt, die bei mir hin und her darten. Also wir haben noch die Abyss Watchers, Pontiff Sullivan, den Nameless King, Sister Friede und Slave Knight Gale.
We have a problem, Tom. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Wär jetzt einfach Slave Knight Gale, also wäre ja schon vorher bei dir dran gewesen, offensichtlich. Was ich
also
überraschend finde.
Wir sind erneut bei dem Punkt, wir haben nur noch humanoide Gegner über. Man merkt, was wir mögen.
Ja, wobei bei Nameless King, ne? Ist ja nicht nur ein humanoider
Das
Giga.
Stimmt, aber also ohne den humanoiden Part wäre er nicht so weit oben bei mir.
Und ob man den Vater von Sister Friede da als so humanoid bezeichnet, ist auch eine Frage.
Also, Slave Knight Gale, lass mal reden. Lass mal reden, Tom.
Okay.
Ich muss mit dir reden, Tom.
Ja.
Wir müssen mal kurz über Slave Knight Gale. Wie kennst du den Film? We have to talk about Gale. Ein großes Problem ist, dass ich nur einmal gegen ihn gekämpft habe.
Ja.
Der hat sich bei mir nicht so in Erinnerung kloppen können, wie es bei vielen anderen, glaube ich, der Fall war.
Ich habe auch nicht mega oft gegen ihn gekämpft.
Die Sache ist, ich habe auch nur einmal gegen Dragonslayer Armor gekämpft und der ist mir viel mehr im Kopf geblieben.
Was ich nicht verstehen kann.
Also, Gale ist halt Ich glaube, eines der zentralen Probleme ist bei mir Kontext. Er ist irgendein random Typ, über den ich mich nicht interessiere. So, das ist, glaube ich, für mich erstmal so eine Enttäuschung, so, dass er der letzte Boss war, weil direkt so, weil ich halt gehofft habe, okay, jetzt irgendwie die Pygmy oder sonst irgendwas kommt jetzt out, okay. Und dann ist es krass. Und dann war es halt der Typ, den ich im DLC das erste Mal da getroffen habe und der dann die Dark Soul klauen will oder so. Was willst du? Ich bin der Typ, der das macht. Geh mal weg. Dann hat er halt diese. Also, er ist halt ein aggressiver Schwertkämpfer, aber ich kann mich an nicht mehr erinnern von dem. Außer, dass er ein aggressiver Schwertkämpfer. Er ist ein bisschen rumgesprungen, das weiß ich noch. Und konnte mit, hatte so das gleiche Schießgerät, wie es auch Gatz hat.
Ja, ja. Also, vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass ich ihn so mag, weil er einfach
wirklich. Es ist einfach Gatz ja.
Ist aus Berserk. Aber er hat halt auch eben Elemente aus von Torias.
Ja.
Also, ist eigentlich nochmal ein Callback an der Stelle in gewisser Weise, weil er auch. Ne, sein Intro ist ja, wie er jemanden auf dich schmeißt und so.
Stimmt,
das ist ja einfach Artorias und er hat auch ein paar dieser Sprungmoves, die sehr daran erinnern. Benutzt dann aber eben auch seine Armbrust und diese wie nennt man die? Gott, diese Discs, die er auf dich zuschmeißt und die dann wieder zurückkommen, wo du drauf achten musst. Der hat so mehrere Discs, die er schmeißt. Was ein super cooler Move ist. Und der Phasenwechsel, also es gibt ja insgesamt drei, die passieren, die mag ich auch sehr gern. Beim ersten stellt er sich aufrecht hin und ist dann diese sehr epische Rittererscheinung, während er vorher ja dieser gebeugte, kaputte Ritter war. Und macht dann seine Umhang-Moves, die noch so einen.
Die sind cool.
Diesen Schweif hinter sich her schlagen aus Skeletten. In der dritten Phase, wo er dann anfängt, so zu explodieren in diese Geister, die dann auf dich zukommen, dann fangen an, Blitze in das Feld einzuschlagen und du kämpfst während eines Gewittersturms quasi gegen ihn,
der aber auch Schaden. Kann ich auch nicht dran erinnern.
Das finde ich halt beeindruckend, weil bei mir war es ja auch irgendwie der. Weiß ich nicht, fünfte oder sechste Versuch, weiß ich nicht mehr, muss ich nochmal nachschauen. Aber es war eben auch kein Boss, an dem ich krass gehangen habe. Aber es war einer, der enorm viel Spaß gemacht hat. Ja,
dann will ich ihn aber auch jetzt nicht schon nehmen, weil.
Gegen ihn zu kämpfen.
Das ist halt doof. Dann würde ich sagen, also wie gesagt, ich würde eigentlich Gale nehmen, aber was. Okay, ich überlege kurz, was der wäre, den ich von den anderen Vieren am ehesten nehmen würde. Und da muss ich schon echt, also.
Echt?
Sophie's Choice für mich.
Das sind doch eindeutig die Abyss-Watchers.
Alter, bist du verrückt.
Aber wieso?
Weil die amazing sind. Es ist ja auch so ein Ding. Abyss Watchers einmal gegen gekämpft. Eine gehören zu meinen Lieblingsbossen überhaupt.
Okay.
Die Abyss Watchers sind, also, pass auf. Lass uns kurz über die Abyss Watchers
reden. Ja,
lass. Die Abyss Watchers. Der erste Moment, wenn du kämpfst erst gegen einen, und dann kämpfst du gegen zwei. Denkst du, okay, das ist das Konzept. Dann kommt ein dritter, denkst du, oh, fuck. Dann greift der dritte die anderen Typen an. Allerbeste, was je passiert ist in einem Dark Souls-Spiel. Der allerbeste Moment, das ist so cool. Und dann kriegst du die so besiegt. Und dann weißt du aber schon, da kommt doch was, das war zu easy. Und dann einer der besten musikalischen Momente, wenn das Blut sich sammelt bei diesem einen Gegner und die Musik wird ha, ha, und dann kommt der Cut und die Musik, und dann geht's einfach los. Und der Boss ist dann Maria in cooler, wie ich finde. Also ich finde den Boss vom Spielerischen
sogar als
und vom Optischen her cooler als Maria tatsächlich.
Okay.
Das ist auch für mich so ein richtig, also ich glaube auch, wenn ich den nicht beim ersten Mal versucht hätte ich da 20 Mal dran gehangen, weil das auch so ein bisschen eine Glückssache war. Ich finde, der hat die allercoolsten Moves drauf. Sein Feuerschweif ist amazing. Die Arena mit diesen ganzen Leichen, die überall rumliegen, ist amazing. Dass das dann auch noch der gleiche Boss ist, wie der, wo einer dir hilft. Ach, Tom, ich könnte ihn heiraten.
Ist der gleiche Boss wie einer, der.
Naja, das ist eine dumme Formulierung, weil ich so aufgeregt bin, weil ich mich so freue darüber, dass der Boss so gut ist. Es ist der gleiche Boss wie der Boss, wo du gegen einen Boss kämpfst und der Teil des Bosses dir hilft in der ersten Phase. Weil so, du ja.
Okay. Das ist also dieses Konzept der ersten Phase. Dieses Konzept der ersten Phase finde ich auch super, dass die sich gegenseitig angreifen und aber auch dich angreifen.
Ja.
Kann man natürlich Pech haben, dass mehrere Leute auf dich zu.
Wäre das denn noch mehr als diese drei?
Ich glaube nicht.
Nee. Okay.
Ich glaube nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Das finde ich auch ist was Neues an der Stelle, aber dass dann eben die zweite Phase ist ja wirklich zu großen Teilen sehr eindeutig inspiriert von Maria, mit dem Feuerschweif und so, das hat dann bei mir halt keinen großen Eindruck hinterlassen, obwohl der Kampf mir Spaß macht, weshalb ich ihn ja auch jetzt noch nicht entfernt hätte, aber er wäre bei mir als nächstes dran, weil mir macht der Kampf gegen Sullivan mehr Spaß, der gegen Nameless King mehr Spaß und zumindest in Teilen gegen Sister Friede mehr Spaß. Da ist einfach die Konkurrenz zu stark. Nicht, dass jetzt der Abyss Watcher ein schwacher Kampf wäre. Nee.
Ich überlege, ob ich Sullivan nehme. Die Sache ist, ich liebe halt Sullivan, da das war der Boss, bei dem ich das erste Mal so richtigen Progress-Stop hatte. Wo es so, okay, here we fucking go. Der war halt so richtig schwierig. Der war so richtig schwierig. Aber die Abyss-Watcher fand ich halt, obwohl sie einfacher waren, also beeindruckender. Das ist sehr interessant, ne? Dass Bosse gar nicht so, also wie sehr die mich beeindrucken, es hat gar nicht so viel damit zu tun, wie schwierig sie sind, sondern selbst wenn ich sie beim ersten Mal besiege, wenn ich bei dem ersten Mal das Gefühl habe, dass ich ihn gerade so besiege, ja, also wirklich so, oh mein Gott, oh, war das knapp, dann ist es für mich ganz egal, dass es der erste Versuch war, weil es wirkt trotzdem mega anspruchsvoll auf mich. Ich hoffe, das ergibt Sinn.
Naja, also ich hätte ja gedacht, dass, weil die Abyss-Watcher, da gibt es ja auch Lore dahinter, ne, die sind so von Artorias inspiriert und haben diese Wolfssymbolik und hast du nicht gesehen, aber ich hätte gedacht, dass dann bei Pontiff Sullivan die ganze Story nochmal mehr bei dir mit Gewicht werden würde, weil das ja auch immer so ein großes Ding bei dir ist und du ja viel hörst von ihm vorher und er dann diesem Ruf auch gerecht wird, weil er ist ja wirklich ein hammerharter Boss, der aber nicht unfair ist.
Ich mag nicht so ganz, dass
und er hat so diese Priester
diesen Look. Anno Londo hat dieses, also das ganze Spiel hat ja viele Callbacks, ist ja einer deiner großen Kritikpunkte. Und du bist halt in den größten Callback mit Anno Londo und ich find's da irgendwie weird, ich fand und finde es immer noch weird, dass ein vorher nie erwähnter Charakter jetzt Chef von Anno Londo wurde. Und also das ist so, glaube ich, das, was, also dafür gefällt mir das Konzept von Eldritch.
Chef von Anno
Londo. Ja, ist ja so, ne, der hat sich ja dann nach oben gebacksteppt, ja, kann man quasi sagen.
Aldrich manipuliert.
Genau, aber ich finde eigentlich, dass ich hätte gerne gesehen, dass Aldrich die Rolle von Sullivan sowohl vom Schwierigkeitsgrad her als auch seiner Präsenz übernommen hätte, weil Aldrich wirkte für mich wie so ein bisschen wie so ein, den hast du dann auch noch gegen den gekämpft. Dann
hätte es wahrscheinlich nicht dieser manische Schleim werden dürfen.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch kein Kritikpunkt an Sullivan, sondern vielmehr einfach ein Kritikpunkt an der Art und Weise, wie sie präsentiert wurden. Dann nehmen wir Abyss Watchers.
Okay. Tschüss, Abyss Watchers.
Wiedersehen.
Okay, wir haben jetzt noch Sullivan, The Nameless King, Sister Friede und Slave Knight Gate. Wie sehr ich Slave Knight Gay mag, habe ich ja gerade schon in Worte gefasst.
Also auch sehr gut in Worte gefasst.
Nameless King finde ich auch super, super toll. Sister Friede wäre so ein Ding.
Bin echt überrascht, dass du so lange.
Das Ding ist, die einzelnen Elemente von Sister Friede finde ich super. Aha. Allein diese zweite Phase ist, glaube ich, mit eines der coolsten, dass dieses riesige Ding aufwacht und mit einem Krug auf dich raufhaut. Das ist so cool und macht auch Spaß. Und die erste Phase ist ein Callback an Priscilla mit dem Unsichtbarwerden und so. Und das kann man aber erkennen. Mhm. Du hörst sie, du siehst, wo sie hinspringt und so. Du siehst dieses Staub, der aufgewirbelt ist. Das heißt, wenn du aufmerksam bist, kannst du damit sehr gut umgehen.
Diese erste Phase wird sehr einfach. Dann
genau. Und dann kommt eben die dritte Phase, was dann so dieser Höhepunkt des Arschloch Dark Souls ist, wo es dir sagt, also dich erstmal bewusst verarscht, indem es dir ein Item gibt und so die gut. Musik aufhört.
Oh
und
mein
so,
Gott.
Und du so denkst, ja, so, das war's jetzt.
Ich liebe es, wie es mir einfach das Grinsen aus der Fresse.
Bei dir ist es ja wirklich live aufgezeichnet.
Weil ich halt so, der zweite Versuch.
Aber
und einfach fick dich, Robin.
Meine Reaktion war ja an der Stelle schon ein paar Kämpfe hin und dann so dieses. Also es ist so, als ob die Seele aus dir rausfährt, aber es ist natürlich trotzdem ein an und für sich krasser Moment. Und trotzdem ist es so ein Ding, dieser dritte Kampf, der ist an und für sich ein guter Bosskampf, finde ich.
Auf jeden Fall.
Wenn der jetzt einzeln passieren würde oder ich da sterben würde und danach diese dritte Phase nochmal machen würde, dann wäre Sister Friede wahrscheinlich bei mir deutlich weiter oben mit dabei, obwohl sie jetzt immer noch sehr weit oben ist, weil ich aber eben auch mag, wie sehr du sie magst. Bei mir hat das aber dazu geführt, dass sie dadurch, dass es einfach diese drei Phasen sind, zu einem sehr nervigen Kampf wurde. Weil diese erste Phase, die spielst du dann halt einfach und die wird dann so abgespult und die zweite irgendwann wird auch nur noch abgespult und dann ist es einfach nur ein zeitlicher Aufwand, bis dahin zu kommen, also bei mir war es dann so, ich musste halt so gut werden in diesen ersten Phasen, dass ich halt kaum Essos verbraucht habe und dann konnte ich in der dritten Phase überhaupt erstmal dazu kommen, sie dort zu lernen. Und das macht mir dann einfach keinen Spaß mehr. Okay. Wo ich so denke, okay, dieser Boss ist gut. Ich sehe ja, was der kann und so. Und ich sehe, dass das im Einzelnen gar nicht so unfair ist. Aber halt drei Bosskämpfe ineinander machen, ist eine ganz schöne Hausnummer.
Ich finde, da ist es gar kein so großer Unterschied, wie ich das zum Beispiel bei Offen auf Groß auch hatte. Das sind zwar wenn man jetzt mal auf die Phasen runterbricht, das hat dann unterschiedliche Phasen. Und auch bei Groß war es halt so, ich glaube, meine wird Kos aussprechen. Ich sage immer Kos.
Ich sage auch immer Kos.
Kosm. Ja, ja, deswegen, ich glaube auch, ist richtig. Bei ihm war es halt auch so, dass ich dann die erste Phase, so die erste Hälfte dieses Bosskampfes einfach runtergebetet habe und dann halt die zweite Phase kam, wo er dann losgelegt hat und das war dann immer das Schwierige. Aber es ist natürlich weniger Zeitaufwand als, zwei sehr langen
Phasen. Naja, oder auch, wir hatten doch, was waren das vorhin, worüber wir geredet haben, wo ich auch gesagt habe, ja, diese, ach genau, bei der Moon Presence, einfach dieses Konzept zu nehmen, fände ich halt nicht schlecht. Also, dass man dann sagt, okay, du stirbst jetzt zwar bei der dritten Phase, aber du startest dann auch wieder bei der dritten Phase.
Ja, es ist ja einer der Gründe, warum ich
Moon Presence enttäuschend fand, dass das nicht der Fall wäre. Der Moment wäre dann trotzdem da.
Weil ich würde genau andersrum argumentieren. Ich würde argumentieren, dass die Moon Presence, dass sie es hätten so machen müssen, dass du immer noch mal vorher gegen Gaiman kämpfen müsstest.
Boah, das fände ich furchtbar.
Das ist tatsächlich, das haben wir halt einen sehr unterschiedlichen, einfach einen Ethos diesem Spieler gegenüber, was einfach komplett subjektiv ist. Ja, ich mag Friede aus genau diesem Grunde, weil sich da das, also sie wussten halt, das ist der, die letzten DLCs für diese Serie, die wir machen, die Leute, die es bis jetzt gespielt haben, die können es wahrscheinlich sehr, sehr gut und wir haben hier noch eine Idee, die wir machen wollen.
Ich glaube, der Gedanke war, die müssen es jetzt sehr, sehr gut können.
Naja, es ist ja auch der letzte Boss von diesem DLC, also wenn du ihn nicht besiegst, verpasst du auch nicht so wahnsinnig viel, was du natürlich nicht wissen kannst, bevor du ihn besiegt hast.
Ja, das stimmt.
Aber ich, es wirkt halt für mich wie so ein Ding, das wollten sie immer mal machen. Aber was konnten, durften sie nie, haben sich nie getraut. Und das war so der Moment, komm, wir machen es einfach mal. Also, es ist halt so viel wert, dieser Moment von, die Musik geht aus, der Item kommt, das ist so unfassbar viel, das ist einer der coolsten Game-Momente, an die ich mich so erinnern kann.
Ja, und ich glaube eben, den hätte man auch haben können und danach, ja, okay, wenn du halt stirbst, machst du nur
die. Das würde es halt, dann würde ich mich halt ein bisschen verarscht fühlen. Weil dann ist dieser Gaming-Moment so ein bisschen erlogen, weil
der impliziert. Aber du hättest ja trotzdem etwas. Noch das Potenzial, sie so bei diesem Versuch platt zu machen und die Errungenschaft und danach aber nicht dieses, oh Gott, jetzt muss ich ja die ersten zwei Bosse nochmal machen.
Ja, mein Gedanke wäre da, ich würde dann denken, ach so, ich muss den gar nicht nochmal machen. Okay, dann ist das ja gar nicht so krass, wie ich jetzt gedacht hätte. Okay. Also meine Reaktion wäre dann viel krasser gewesen als die Wirkung von diesem Twist eigentlich, weil dieser Twist eigentlich gar kein Twist ist. Aber
wie ist gesagt, schon
das, sind einfach dann subjektive Unterschiede, die man
auch nicht wegargumentieren aber kann. Aber also wir machen es mal spannender. Ich nehme zuerst Pontiff Sullivan.
Okay. Dann haben wir es noch Nameless King, Sister Friede und Slave and Gale. Ja komm, dann nehme ich Sister Friede einfach, damit wir die Diskussion haben.
Oh, echt?
Würde ich jetzt sagen. Also, dann damit wir.
Aber okay, weil dann würde mich aber mal interessieren, wäre Sister Friede nicht der letzte Boss bei dir, der übrig bleiben würde?
Nee, es wäre Nameless King.
Ja, okay. Dann wäre jetzt quasi, also gut, dann weiß ich ja, dass du Nameless King hast. Bei mir wäre es zwischen Nameless King und Slave Knight Gale, also von Anfang an bei den beiden gelandet. Weil über Slave Knight Gale habe ich ja schon gesagt, aber der Nameless King ist halt im Hauptspiel die coolste Präsenz, die es überhaupt gibt. Mhm. Er ist super versteckt, die Art und Weise, wie man zu dem Versteck kommt und dass man das sich selbst erschließen kann. Mega cool, auch die Optik dieses letzten Areals ist ja dann auch so super, ne? Ja. Von diesem Drachenschrein.
Wahnsinn,
cool. Und dann bist du da bei der Glocke und das Wetter ändert sich und es wird alles so bewölkt und du gehst da rein und kämpfst auf, also gefühlt auf Wolken, aber bist nicht wirklich auf Wolken, weil dahinter ist ja was. Mhm. Und er kommt so angeflogen nur und du denkst so, holy shit.
Ich sage, glaube ich, 3 Minuten lang nur, oh mein Gott, ist das cool, oh fuck, ist der cool.
Ja, genau.
Wie so ein also, Fangirl.
Da dachte ich mir auch so ein bisschen, das wär ein besserer Endkampf gewesen als Solo Sinner. War es ja dann auch für mich im Wesentlichen, weil ich ihn danach erst bekämpft habe. Und der hat Eindruck hinterlassen dann eben noch diese Implikation mit Gwyns Zusammenhang. Das
ist der coolste Low-Moment der gesamten Reihe.
Oh, dass das geklärt wird, nachdem ja viele so, ne, so leer und doch nicht. Das ist auch cool. Deswegen gibt es hier für mich persönlich gar keine richtige Antwort. Mhm. Aber da ich weiß, dass es bei dir der Nameless King ist, würde ich jetzt auch Slave Knight Gale rausnehmen.
Da muss ich noch mal kurz, also bevor wir das machen, wertschätzen, wie gut dieser Story-Moment ist. Weil der sich selbst, also Das war dieses Riesending, ne? Wer ist der Erstgeborene? Ist es Solea? Ist es irgendjemand anderes? Blabla. Ich finde da das Einfachste, und das ist ja ein Vorwurf, den man in Dark Souls 3 absolut machen kann, ist, dass es halt oft zum einfachsten Fanservice-Ding geht. Und das einfachste Fanservice-Ding hier wäre gewesen,
Solaire
ist übrigens der Erstgeborene und du kämpfst gegen ihn. Dass sie das nicht machen, sondern sagen, der Erstgeborene ist niemand, den du kennst, und der hat auch gar keinen Namen. Und sie bauen ihn einfach nur auf, indem er einer der coolsten Bosskämpfe ever ist. Und dieser Erstgeborene ist in meinem Kopf diese wahnsinnig krasse Präsenz, dieser wahnsinnig vielschichtige, krasse Charakter. Nicht, weil ich jetzt so viel über ihn weiß, sondern nur wegen diesem Bosskampf. Und das finde ich ist ein so viel mutigerer, so viel bessere Art und Weise, diesen Charakter einzuführen und abzuschließen, indem man sagt halt, nee, das ist nicht so leer, das ist dieser Typ. Und übrigens, fuck you, guck dir diesen Typen an.
Ja.
Also das ist der Boss und Friede sind die beiden Bosse, wo ich halt ewig dran war. Und ich liebe Nameless King dafür, wie er dich absolut wegtrasht. Also wie sie wirklich die implizierte Stärke seit dem ersten Teil dieses Charakters einfach ins Gameplay überbringen, anstatt einfach eine Itembeschreibung zu machen, wo sie sagen, ja, er war immer der krasseste. Es wird dir gar nicht groß nochmal erklärt, sondern es wird dir durch das Gameplay gezeigt, und das mag ich
sehr. Bei mir auch nicht einer der krassesten, schwersten Bosse in meiner Erfahrung, aber bei mir war das sowieso andersrum. Also haben dann auch die Leute in den Kommentaren ja festgestellt, der fällt dir schwer, aber der
nicht. Ja, weil Dragon Slayer Armor war auch einer der immer genannt wird, als einer der
Ja, genau.
Dabei, den habe ich halt, da sind Leute bei mir auch fast gegangen, als ich die beim ersten Mal besiegt habe.
Ja, weil der macht mega viel Schaden. Das Ding ist ja
ja, ich habe immer ein Riesenleben gehabt.
Darauf wollte ich gerade zurückkommen. In Dark Souls 3 haben sie es halt so gemacht, auch mit der Ember-Mechanik. Gibt es ja diese positive Verstärkung durch das Ember, statt das, wie es vorher war, zumindest in Dark Souls 2 oder Demon's Souls, wo dir Leben genommen wird.
Das ist halt die Humanity in 1, ne?
Humanity in 1?
Hast du auch mehr Leben. Wenn du menschlich bist, hast du doch mehr Leben in 1.
In Dark Souls 1? Nee.
Die Hälfte von deinem Leben, wenn du nicht menschlich bist.
Nee, das war Demon's Souls. Crazy. Und in Dark Souls 2 ist es so, dass dir immer 10% abgezogen werden.
Ja,
bis maximal 50.
Okay,
Entschuldigung. Dass sie das halt umgekehrt haben. Was aber dazu führt, dass du eben, wenn du in Vitalität backst, oder heißt das Vitalität? War Vitalität irgendwann das,
was? Es gab einen Vitality-Score und einen Vigor war das.
Das kann sein, genau, dass das Vigor war. Halt in Leben geskillt hast, du so viel Leben haben kannst, dass du alle Angriffe der Bosse überlebst und sie wegtanken kannst und dadurch eben gar keine Vorsicht zunächst notwendig ist am Anfang eines Kampfes, sondern du das ruhig erstmal einstecken kannst. Und dann gibt's ja eben auch das Ding, ne, du kannst sehr viele Estus haben und die trinken sich auch sehr viel schneller in Dark Souls 3 als in den vorherigen Spielen. Da haben sie es ja so ein bisschen Bloodborne angepasst von der Spielgeschwindigkeit, was ja auch Spaß macht.
Ja.
Aber die Fehlertoleranz ist in Dark Souls 3 gefühlt eben sehr viel
höher. Ich finde auch, es ist mit relativem Abstand das einfachste Spiel dieser Reihe, finde ich. Genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast.
Ja, mit ein paar also wie gesagt,
war bei mir so ein Ding. Also es hat natürlich
genau, diese krassen Spitzen.
Der ist ja jedes dieser Spiele eigentlich.
Aber dass die Spitzen eben von Spieler zu Spieler auch unterschiedlich sein können. Je nachdem, wie man gespeckt hat. Genau. Hatte ich da jetzt noch einen Punkt, zu dem ich hin wollte? Ich weiß es nicht.
Nameless King ist unser Punkt.
Nameless King ist auf jeden Fall der jetzt übrig geblieben ist.
Cool.
Und jetzt kommt natürlich noch die Sache, dass wir diese finalen Bosse, die übrig geblieben sind, gegeneinander antreten lassen.
Welche Bosse sind denn das, Tom? Ich frage natürlich nur für die Zuschauer, nicht für mich.
Das ist aus Demon's Souls, Maiden Astraea. Das ist aus Dark Souls, Artorias the Abysswalker.
Bei dem ist Astraea gewonnen?
Ja, ja.
Der Robin, wie er das geschafft hat,
das hast du dich doch durchgesetzt.
Wahnsinn.
Bei Dark Souls 2 war es Sir Alon, bei Bloodborne war es Orphan of Course und bei Dark Souls 3 der Nameless King. Und wir machen das jetzt genauso, wie wir es mit den anderen gemacht haben, nämlich, dass wir nacheinander dran
sind. Meinst du?
Ja, hätte ich gedacht.
Ich glaube, dafür sind es ein bisschen wenige. Also es wird halt hier sowieso auf eine Ich glaube, das lohnt sich deswegen nicht so ganz, weil es sowieso nur auf eine Diskussion hinauslaufen wird. Weißt du?
Ah.
Wir werden sowieso am Ende diskutieren. Weil ich fände es jetzt lame, wenn du als zufällig oder ich als zufällig als Letztes ankomme und einfach sag, ja, nee, der hat gewonnen.
Ja, aber wir haben ja diskutiert bisher. Aber wir können gerne sofort einfach in die Diskussion
einsteigen. Ja, also ich glaube, wir können beide Maiden Astraea als Erstes löschen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind.
Genau, und ich finde auch, Sir Alon spielt bei den anderen dreien nicht mit.
Da bin ich auch bei dir. Dann verabschieden wir uns direkt bei Demon's Souls und Dark Souls 2.
Genau, und dann hätten wir direkt Orphan of Course, Artorias the Abysswalker und den Nameless King. Und das ist hammerhart.
Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Lass uns mal nicht direkt über den ersten reden, sondern erstmal über den wir als Erstes rausnehmen würden am ehesten. Ich glaube, Ich glaube, mehr würde ich zu Artorias tendieren, den ich als erstes rausnehmen würde. Denn ich, in vielerlei Hinsicht wirkt Artorias für mich wie die Vorlage für die anderen beiden und die dann, die das dann perfektioniert haben.
Ist er ja auch.
Genau. Also Artorias ist halt dieser Proto. Dieser, immer wenn man einen humanoiden Gegner hat, der schnell ist und stark, da ist das so ein bisschen Artorias-mäßig. Natürlich muss man sagen, Nameless King ist noch ein bisschen mehr Artorias als Orphan of Kos. Und Nameless King natürlich zusätzlich noch diesen, Vogeldrachen. aber bei mir ist es so, Orphan of Kos und Nameless King machen das, was Artorias machen wollte, auch nur noch mal ein bisschen besser,
weil es halt auch später kam. Es ist ja auch eine logische Weiterentwicklung, weil das andere sind die späteren Spiele.
Man kann aber auch argumentieren, dass Artorias deswegen besser ist, weil es
fokussierter ist. Weil er den Grundstein gesetzt hat. Ja, aber Grundstein
und es ist fokussierter. Bei sowohl bei Kos als auch beim Nameless King hast du noch so andere Sachen, die die machen. Also der Artorias springt nicht wild durch die Gegend, Artorias hat keine Magie, fliegt auf keinem Wesen rum, Artorias ist dieser fucking Schwertkämpfer und der, gegen den kämpfst du dann so. So.
Aber er springt schon wild durch die Gegend.
Aber jetzt nicht so, wie das Kos macht. Also,
das stimmt, ja.
Kos ist halt wirklich ein Flummi. Und Artorias hat halt immer noch, der springt da wild durch die Gegend, genau, aber der hat noch seine Identität als dieser Ritter. Und ich glaube, das ist ein absolutes Argument, was er machen kann, dass Artorias diese perfekte Identität hat, wie wenn also, die anderen beiden eher so ein bisschen
Wenn wir hier Relevanz bewerten würden, wäre Artorias auf jeden Fall weit oben. Aber ich glaube ja, wir bewerten Boss-Qualität.
Ja.
Wobei wir bei Maiden Astraea war ja schon ein bisschen ein Relevanzwort.
Ah ja. Ich lass uns da jetzt nicht wieder
zurück. Na gut, okay.
Da haben wir objektiv wissenschaftlich entschieden und da muss man jetzt auch nicht wieder drüber reden.
Aber wie gesagt, wenn wir Relevanz bewerten würden, wäre es bei mir Artorias. Wenn wir aber einfach die Bosskämpfe in ihrem Game Design bewerten die Story durchaus mit einfließen lassen.
Lass uns zuerst über den reden, über den wir als erstes rausnehmen wollen.
Ja, das wäre jetzt bei mir auch Artorias gewesen.
Okay.
Weil ich Artorias zwar von der Erscheinung her und ich glaube von der Geschichte her cooler finde als die anderen beiden, ist er trotzdem nicht der bessere Boss, weil er eben die Vorlage ist und übertroffen wurde von From Software. Und es ist ja ehrlich gesagt auch gut so, dass das so ist, weil sonst würde es ja Stillstand bedeuten und das wäre nicht so schön.
Da würde ich dir aber auch zustimmen. Krass, dann sind wir jetzt schon, da sind wir schneller als gedacht bei den letzten beiden angekommen.
Das finde ich aber mega schwer. Also Orphan of Kos und Nameless King. Schwierig. Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, wo ich euch in einem Monat wieder was anderes sagen würde, als das, was wir heute vielleicht.
Also ich habe da den, bei mir persönlich ist es so, spielerisch ist Orphan of Kos besser, aber der Kontext, Präsentation, Geschichte ist Nameless King besser. und Nameless King ist deutlich besser in diesen Varianten. Bei mir, also besser ist das falsche Wort. Es hat bei mir mehr Eindruck hinterlassen. Oh, krass. Die Chips, Cola-Chips. dieser Eindruck, dieser Story-Moment, wo ich seine Waffe oder was auch immer, seine Seele lese und dann steht da God of War, who wants the und dann gucke ich so, God of War war das nicht? Oh! Und diese Realisierung ist so fucking amazing. Siehst
du, ich wollte noch was sagen beim Nameless King, was ich vergessen habe bei der Dark Souls 3-Diskussion. Was ich sehr mag an ihm, dass er diese Anspielung auf Dark Souls 1 auf eine Art und Weise verkörpert, die ich sehr mag. Weil
das nicht direkt
ist. Genau, es ist nicht so in your face. Mhm. Du hast nicht sofort, siehst ihn nicht sofort und denkst, ah ja, okay, ja klar. Sondern
du müsstest Solaires Klamotten dran haben. Stell dir mal vor, du gehst da
so. Hey, er kommt so und du hörst aus der Distanz
Praise the Sun. Das ist exakt diese Arena, nur so ein kleiner Solaire steht da in seiner Praise the Sun-Haltung und überall sind so Zeichen, Praise the Sun und so ein zwinkernder Miyazaki im Hintergrund.
Genau, weil du erkennst im Nachhinein den Story-Zusammenhang, auch der wird dir aber nicht so auf die Nase gedrückt. Und er kämpft halt in seiner humanoiden Form ein bisschen wie Ornstein, weil es ja auch da diese Verbindung gibt, dass Ornstein irgendwie zu ihm ist
die heute nicht so richtig verstehe,
obwohl ich da ein bisschen auch da finde ich halt ein bisschen schade, dass sie gesagt haben, ja, wir packen jetzt hier die Rüstung von Ornstein hin und implizieren, dass der jetzt noch hier war, obwohl er tot ist.
Ja, das ist das Vierte. Also eigentlich, ich habe da nicht viel Probleme mit, aber ich verstehe nicht, wie das zu der Geschichte von Dark Souls 1 passt.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen
Das finde ich dann auch ein bisschen zu dick aufgetragen an der Stelle, aber per se gefällt mir das sehr, sehr gut am Nameless King.
Orphan of Kos ist halt dieser Bosskampf, ne?
Ja, und wie er einfach alles verkörpert, was Bloodborne ist, mit der Trickwaffe, mit diesem mysteriösen Auftreten, dass er eben nicht so ein pompöses Riesenvieh ist, sondern eigentlich die kümmerlichste Gestalt, die du in ganz Bloodborne siehst und dann in Bewegung ja aber reinhaut wie sonst nichts und vor allem ja auch noch diesen Moment hat, wo er so platzt und dann ihm diese Flügel wachsen, ne? Mhm. Und dann wird er ja richtig manisch. Mhm. Super cool. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, so rein vom Kampf, vom Game Design her, wäre Orphan of Kos weiter vorne, finde ich auch. Ich mag die Story-Hintergründe von Orphan of Kos super gern. Und Kos selbst. Bei mir wäre es, glaube ich, Orphan of Kos.
Ich glaube, ich würde zu Nameless King tendieren, aber ich sehe, dass
vielleicht
das so
subjektiv ist. Vielleicht ging es mir in einem Monat auch so, ich weiß nicht.
Dass ich gerade trotzdem zustimmen würde, Orphan of Kos auf Platz 1 zu setzen, weil ich glaube, dass die Wertschätzung der Spielmechanik vorgehen sollte bei dieser Serie. Und ich sehe, dass das sehr subjektiv ist mit diesem Story-Moment. Und ich halte es nicht für sehr subjektiv, dass Orphan of Kos ein phänomenaler spielmechanischer Erfolg ist.
Ja, halte ich es beim Nameless King aber auch nicht. Sie sind halt zwei Dinge auf einem so dermaßen hohen Niveau, dass ich da gar nicht. Also, falls ihr jetzt da sagt, was? Nein, ist doch eindeutig der Nameless King.
Dieser Helm ist so cool von Nameless King. Diese Klamotten, die er trägt. Der hat so Haare.
Stimmt, die kriegt man ja dann, ne?
Ja.
Dass man so aussehen kann wie Gwyn.
Der ist so weit. Der sieht so weit. Mir ist gerade mal eingefallen, wie der aussieht, während der kämpft. Das ist so awesome, Tom. Der ist so groß. Hat so ein Schwert, hat er so Magie. Macht so Wind.
Kein Schwert, ein Speer.
Ein Schwert, der macht so Wind und dann macht er so Dinge.
Macht er so Dinge?
Ach ja. Ja,
ich mag auch seinen Vogel sehr gern, gerade weil es ein Vogel ist.
Aber ist es nicht auch ein Vogeldrache?
Ja, ja, schon. Aber es sieht schon sehr nach Vogel aus.
Ja, das habe ich auch verwirrt.
Ja, finde ich aber super. Weil es wäre so einfach gewesen. Einfach jetzt einen Ancient Dragon oder so.
Also auf, das ist Dark Souls 4. Wird dann ja nächstes Jahr angekündigt. Dann reitet Nameless King auf dem Dark Eater Media. Und dann kommt noch die dritte Phase, wo die drei Phasen von Sister Friede danach noch spielen. Ja, sodass du dann in 6 Phasen
kommst. Und er spuckt Solaires. als Projektil.
Und anstatt macht das Ganze Präsent. Ja, genau. Das ist eine gute Idee.
Gross
ja, aber
incandescent.
Dann würde ich dann sagen, gratulieren wir Orphan of Kos.
Wäre ich sehr dabei, ja.
Ich möchte auch ganz herzlich gratulieren, wirklich. Okay. Bitte aber auch immer dazu sagen, dass Nameless King direkt dahinter ist. Und auch bitte dazu sagen, dass auf dem letzten Platz Jorn the Giant ist.
Von mir aus.
Wir haben kein Ranking, also abgesehen von den ersten 5, also naja, sollen wir mal die ersten 5 ranken, da wir das doch haben gerade hier.
Also 1 und 2.
Wir haben 1 Orphan of Kos, 2 ist Nameless King, 3 ist Artorias. Dann würde ich sagen, ist 4 der Alon und 5 ist hier, wie heißt du? Ariane die Meerjungfrau. Ariel? Wie heißt sie nochmal? Astrea. Maiden Astrea.
Dass es fast chronologisch geworden ist, finde ich ziemlich beeindruckend.
Stimmt, das finde ich
wohl. Obwohl wir haben, also es müsste quasi Dark Souls 3, Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls und Demon's Souls sein. Eigentlich ist es gar nicht so chronologisch. Aber das erste Spiel ist ja an letzter Stelle und eines der letzten Spiele ist an erster Stelle.
Das hat Spaß gemacht.
Das hat sehr viel Spaß
bitte
gemacht.
Bitte sagt uns eure Meinung.
Genau.
Auf welchem Platz ist Sion bei euch? Mich interessiert sehr.
Ich frage mich, wofür man das noch machen könnte mit Spielen, für welche anderen Elemente. Weil bei Dark Souls unter der Souls-Reihe, der Souls-Born-Reihe, eignet sich das so gut.
Pass auf, es gibt einen Boss in The Search, wo so ein Gepäck, so ein Lieferband, und dann ist das aber auch ein Roboter, und dann kämpfst du gegen das Lieferband.
Was soll das mir jetzt sagen, dass wir das bei The Search machen?
Ja, The Search und Lost of the Fallen.
Und was gibt's noch? Wo wir so Bosse vorlesen und so.
Also Lost of the Fallen, wir machen eine dritte Folge mit Lost of the Fallen, The Search, Salt and Sanctuary.
Salt and Sanctuary.
Gibt's da noch?
Wie heißt dieses das mit Maus-Spiel? Der Maus? Dark Maus.
Wow, wie,
Dark Maus heißt
Dark Maus habe ich nie gespielt, ist egal, nehmen wir trotzdem mit rein.
Titan Souls, obwohl es ein ganz anderes Spiel ist.
Titan Souls.
Metal
Rising, wenn wir einmal dabei sind.
Einfach Character-Action-Game.
Nee, da gibt es tatsächlich nicht so viele andere Reihen, wo das so funktioniert. Weil sehr viele andere Reihen diese konstante Qualität auch vorzuweisen haben. Muss man ja auch mal sagen. Also bei den meisten Reihen hast du dann irgendwie einen recht eindeutigen Favoriten, den du dann auch nennen kannst. Ist hier nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Bei der Souls-Reihe, du hast ja immer noch Leute, die sagen, nee, Demon's Souls ist mir am liebsten. Mhm. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber schon in gewisser Weise verstehen, gerade wenn es irgendwie das erste Souls war.
Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen.
Ein paar Eigenheiten hat es ja schon.
Das verstehe ich schon, aber bei mir war auch Dark Souls 1 das erste. Aber Bloodborne und Dark Souls 3 sind halt schon nochmal ganz gut.
Ja, also bei mir ist halt so dieses, weil mir fällt es selbst auch schwer, die zu ranken. Ich glaube, bei mir ist immer so Dark Souls 1 und Bloodborne
okay,
sind
an der Spitze. Warte, ich mach's schnell. Dark Souls 3 / Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls 2.
Okay. Das bei mir wäre Demon's Souls wahrscheinlich noch hinter Dark Souls 2. Weil ich finde selbst
das ist crazy.
Ja, ne.
Also, falls ihr gerade eine wütende Brief schreibt, ich meinem Geister auch. Ich bin ganz bei euch, Leute.
Aber Bluepoint Remake ja bald Demon's Souls mit den verlorenen Archstone, da wird das bestimmt das beste Spiel aller Zeiten.
Bestimmt. Vielleicht bestimmt. Remaken sie danach auch Dark Souls 2 und dann wird das auch mal ganz gut. Tschüss.
Den DLC müssten sie gar nicht so viel machen.
Danke für euren Support.
Ja, danke. Ich rank sie jetzt nicht nochmal.
Mein Arm ist taub, Tom.
Bitte?
Mein Arm ist taub geworden im Laufe des Podcasts.
Durch das denn?
Durch meine Impfung.
Ach so.
Also ich hoffe, die sollten.
Oh, dieses Gefühl ist so komisch manchmal nach dem Impfen, wenn ich du hoffe, so deinen Arm
normal,
bewegst.
Ja, das ist normal.
Es fühlt sich an, als ob ich.
Als ob da irgendwas ist. Als ob ein Zahnarzt da dran war und geimpft hat.
Ja, aber ich finde, ist das nicht einfach nur Taubheit, weil manchmal kommt auch so ein Schmerz dazu.
Genau, es tut weh und ist taub. Ja. Das ist eigentlich also ist
super gute Kombination.
Wirklich. Muss man auch mal überlegen, ob da Impfung vielleicht der richtige Weg war. Weil nicht mehr impfen, das ist mein Motto.
Oh Gott,
ich
nein,
bin da ganz
um Gottes
bei Jim
Willen, um Gottes Willen.
Lass Jim Carrey vom Präsident. Allgemein, alles machen, was Jim Carrey sagt. Tschüss.
Oh Gott. Tschüss.